recently, our company softball team lost the big game by one run. Then Dale tried to console us with the quote, "Winning isn't everything." Dale's a loser. I play to win. Like early payout from Bet365. If my team goes up big, I get paid out instantly, even if they blow the lead later.
Sound familiar, Dale?
Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-MY-RESET. 21 plus only. Must be physically located in Ohio. T&Cs apply. In-app only.
Einen ganz wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind beim ersten Stahlwerk-Doppelpass der neuen Saison. Ist übrigens die 29. Doppelpass-Saison, in die wir gehen. Und das im 60. Jahr der Bundesliga. Also, hat Tradition die Sendung und wie immer haben wir jede Menge Themen. Überstrahlt wird das alles von einer Personalie, Harry Kane. Was war das für ein Hickhack, bis es endlich unter Dach und Fach war. Gestern ist er dann eingewechselt worden, hatte drei Ballkontakte, der über 100 Millionen Mann, der erste über 100 Millionen Mann der Bundesliga. Er soll also die Probleme des FC Bayern zumindest im Sturm lösen. Aber man hat gestern gesehen, dass es eben doch noch viele Probleme auch in anderen Mannschaftsteilen gab. Darüber sprechen wir heute. Und der Trainer der Bayern, Thomas Tuchel, der neue Trainer von Harry Kane, war ordentlich angefressen gestern nach diesem Spiel, nach dem Supercup, den Leipzig gewonnen hat.
Nichts mit dem zu tun, was wir 4 Wochen trainiert haben. Wir haben jetzt nicht so viele Wechsel gehabt in der Grundordnung, gar keinen Wechsel in der Grundordnung bisher. Wir hatten wenig Wechsel im Personal. Ich habe jetzt im Moment keine Erklärung dafür.
Also ein ratloser Thomas Tuchel, kein gutes Zeichen vor dem Bundesliga-Start am kommenden Freitag dann gegen Bremen. 13 Uhr übrigens wird Harry Kane dann offiziell vorgestellt auf einer Pressekonferenz. Auch das hier bei uns in der Sendung. Wir schalten auch zu Michael Reschke, der ehemalige technische Direktor des FC Bayern, hat auch zu diesem Kane-Transfer und zu diesen Baustellen in der Mannschaft eine sehr dezidierte Meinung, werden wir gleich auch hören. Und natürlich wollen wir uns auch mit dem Spiel, mit dem Supercup beschäftigen und auch mit der Leistung von RB Leipzig. Da war ein junger Mann gestern außergewöhnlich stark. Dani Olmo mit allen drei Toren, die die Leipziger geschossen haben. Eines schöner als das andere, vor allem das zweite war richtig schön. Darüber sprechen wir in dieser Sendung, natürlich auch über den DFB-Pokal und über die Probleme bei den diversen Nationalmannschaften des DFB. Wir haben also jede Menge vor. Unser erster Gast ist der ehemalige Chef der DFL, der Deutschen Fußballliga. Ich freue mich sehr auf Andreas Rettig. Schönen guten Morgen hier in München. Dynamisch wie immer. Schön, dass du da bist. Harry Kane, das war ja das Medienthema der letzten Wochen. Wie gut tut so ein Name, so ein Mann, so ein Transfer der gesamten Bundesliga, nicht nur dem FC Bayern aus deiner Sicht?
Ja, das ist natürlich schon ein Ausrufezeichen. Ich glaube, da jeder, der sich mit dem Fußball beschäftigt, freut sich darüber, steigert die Attraktivität, also gar keine Frage. Obwohl ich mir schon ein bisschen Sorge gemacht habe, dass vielleicht die Bayern im Überschwang dem Kane ein exklusives Nutzungsrecht des englischen Gartens zugebilligt hätten. Deswegen.
Den hast du dir zurechtgelegt.
Ja. Aber es ist zu begrüßen, gar keine Frage. Und da könnten wir uns alle drauf freuen.
Also wir freuen uns auf die Runde, auf diesen Stahlwerk-Doppelpass. Du hast ja auch Grund zur Freude, was den DFB-Pokal angeht. Dein ehemaliger Verein Viktoria Köln hat ja Werder Bremen rausgeworfen. Auch das wird Teil dieser Sendung sein. Und das ist unsere heutige Runde. Ich freue mich sehr auf den Mann, der gestern Abend bei RANSAT 1 dieses Spiel moderiert hat, Matthias Oppenhövel. Außerdem der Chefredakteur, der Sportchefredakteur der Bild- und Weltgruppe, Matthias Brüggelmann vom Kicker. Ist hier Georg Holzner, der Bayern-Reporter, und unser Sport1-Experte heißt natürlich auch heute Stefan Effenberg. Herzlich willkommen, den Herren. Außerdem haben wir auch noch Besuch von einem Schiedsrichter. Tobias Reichel war gestern 4. Offizieller, da sehen Sie ihn beim Supercup und wird uns so zur bestimmten Anpassungen, was die Regelauslegung für die neue Saison angeht, Auskunft geben in dieser Sendung. Sie wissen, ich moderiere die Sendung ja nie alleine, sondern ich habe immer eine Dame an meiner Seite. Das ist heute Ruth Hofmann. Allerdings in dieser Saison teilen wir uns diesen Job so ein bisschen, denn Katharina Kleinfeld wird mit dir im Wechsel Doppelpass und zweite Liga präsentieren. Freue mich, dass du, und die Sendung ist ja für dich eine alte Bekannte, heute hier bist. Hier ist Ruth Hofmann, meine Damen und Herren. Schönen guten Morgen.
Hallo, ich freue mich auch sehr. Mit manchen Sendungen hat man ja eine spezielle Verbindung. Bei mir ist es tatsächlich der Doppelpass. Ich freue mich wieder regelmäßig hier im Wohnzimmer, im Sonntagswohnzimmer zu sein. Und ich habe mir sagen lassen, die Nummer im Studio ist immer noch gleich geblieben. Also herzliche Einladung an Uli Hoeneß, falls er mal wieder anrufen möchte. Wir starten aber wie gewohnt mit der Frage der Woche und natürlich dem Rekordtransfer der Bundesliga. Harry Kane pünktlich zum ersten Doppelpass und pünktlich zum Supercup ist er also in München. Hat sich seinen Auftakt natürlich etwas anders vorgestellt. Aber die Bayern, die wollten ihn unbedingt haben, den Kapitän der englischen Nationalmannschaft. Und demnach hat Tottenham Hotspur den Preis natürlich ordentlich nach oben geschraubt. Was halten Sie denn von diesem Transfervolumen? Über 100 Millionen Euro. Ist es das wert, weil er es ja mit Toren zurückzahlen wird? Oder sagen Sie, das ist komplett überzogen für einen 30-Jährigen? Diskutieren Sie sehr gerne mit, wieder auf sport1.de, Social Media und die Nummer 01379011011 ist sie, glaube ich, noch, habe ich immer noch auswendig im Kopf. Ich freue mich, wenn Sie mit dabei sind.
Danke, Ruth. Also mitmachen. Und wer weiß, du bist ja schon mal als König der Scheinheiligen bezeichnet worden. Mal gucken, wie kritisch du mit den Bayern heute bist.
Ja, ich denke, Herr Hoeneß hat momentan andere Probleme, als unsere Sendung heute zu sehen.
Ja, der schaut schon regelmäßig zu. Also, wir werden uns überraschen lassen. Freuen uns auf die Runde, auf die Sendung. Wir wollen natürlich zunächst mal auf die Bayern gucken. Das war gestern nix, hat Thomas Tuchel zumindest gesagt. Ja, Harry Kane ist da. Aber die Probleme der Bayern waren deutlich sichtbar gestern im Supercup-Finale gegen RB.
Yes, we Kane. Er ist endlich da. Außer James Bond ist wohl kein Engländer mehr so heiß in Deutschland ersehnt worden wie der Top-Torjäger aus Tottenham.
And action.
Und wenn es nach den Vorschusslorbeeren geht, wird das eine große Win-Win-Situation. Die Bundesliga hat endlich wieder einen Superstar und Harry Kane könnte in seiner Karriere endlich mal etwas gewinnen. Natürlich keine goldene Ananas wie den Supercup, den jetzt an Kanes erstem Arbeitstag schon mal die Konkurrenz abgeräumt hat. Kane träumt von einem richtig großen Pott, denn er hat zwar unfassbar viele Tore erzielt, aber er hat noch nie ein Team zu einem großen Titel geschossen. Nicht Tottenham und wohlgemerkt auch nicht die englische Nationalmannschaft. Jetzt ist Kane bei Bayern und weil er bei den Münchnern angeblich wie Faust aufs Auge ins Team passt, wurde das berühmte Festgeldkonto von den Bossen mal so richtig geschröpft. Bayern München ist weit über die finanzielle Schmerzgrenze gegangen. 100 Millionen plus X für einen 30-Jährigen, der nächstes Jahr ablösefrei gewesen wäre. Das zeigt die Notlage, in der sich der Rekordmeister befunden haben muss. Nach dem Rausschmiss von Kahn und Salihamidzic war die neue, alte Führung quasi zum Erfolg verdammt und musste sich von Tottenham-Boss Levy für Kane bis aufs Hemd ausziehen lassen. Bayern München verabschiedet sich mit diesem Transfer von einer vernünftigen Geldpolitik und wirft alle finanziellen Prinzipien der Vergangenheit über Bord und geht ins Risiko. Die Baustelle im Sturm ist geschlossen. Andere, wie im Tor, bei den Außenverteidigern und auf der Sechserposition bleiben weit offen. Bayern hat jetzt zwar einen Superstar, aber den hatten sie letztes Jahr auch. Sadio Mané wurde vom Boulevard als Heilsbringer hochgejubelt. Und jetzt? Wer garantiert eigentlich, dass Kane kein zweiter Fall Mané wird? Niemand. Aber der Katastrophenauftritt gegen Leipzig zeigt ohnehin, dass Bayern ganz andere Sorgen hat, die mit Kane rein gar nichts zu tun haben.
Der denkt wahrscheinlich, dass wir 4 Wochen nicht trainiert haben. Deshalb war er, für ihn tut es mir am meisten leid.
Eine bittere Analyse eine Woche vor dem Bundesliga-Start. Tuchel befürchtet womöglich, selbst ein Kane in Topform wird nur einen Bruchteil der Bayern-Probleme lösen können.
Applaus Stefan. Man könnte natürlich jetzt sagen, wir übertreiben die Bedeutung dieses Supercups, auch dieses Ergebnis. Aber wenn man die Aussagen von Tuchel sich anhört, dann muss man doch zumindest unserem Autoren recht geben. Also da sind noch viele, viele Baustellen offen. Und das war jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, wow, jetzt sind die Tuchel-Bayern da.
Also erstmal ging es gestern um den Titel. Das war das erste Pflichtspiel. Und wie Bayern sich da präsentiert hat, das war wirklich katastrophal. Und ich finde auch die Aussagen von Tuchel dann nach dem Spiel, ich weiß nicht, woran es liegt. Da muss ich sagen, der Trainer sollte sehr wohl wissen, woran es liegt und wo die Probleme dann liegen. Er hatte jetzt die 4 Wochen Vorbereitungszeit mit dem Team, wonach er sich ja auch gesehnt hat. Und dann liefert der FC Bayern so ein Spiel ab vor einem Millionenpublikum. Das ist natürlich enttäuschend und das macht auch Angst. Die Baustellen sind nach wie vor vorhanden. Die eine hast du geschlossen, natürlich mit Harry Kane, keine Frage. Aber die nächste ist ja im Tor. Auch das muss beantwortet werden. Die Viererkette, du hast 3 Kandidaten mit Upamecano, De Ligt und mit Kim. Wer wird spielen? Irgendeinen Unzufriedenen wirst du ja auf die Bank setzen. Im zentralen Mittelfeld ja auch. Die Holding Six wird ja gefordert. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass noch einer irgendwie unzufrieden sein wird. Das sind verschiedene Baustellen. Müller kommt wieder. Wo findet er seinen Platz? Ist er überhaupt gesetzt und Stammspieler? Wovon ich mal ausgehe und was ich mir auch wünsche, weil er perfekt harmonieren würde oder wird mit Harry Kane. Aber du wirst auch vorne weiteren Spielern wehtun müssen, um sie auf die Bank zu setzen. Und dann ist die Frage eben, wie verstehen die Spieler und wie nehmen die Spieler das an, damit Ruhe herrscht? Bayern München hatte in der ganzen Vorbereitung keine Ruhe in der Vorbereitung durch diese Kane-Geschichte. Und da haben die anderen 3 Verfolger für mich, RB Leipzig, Borussia Dortmund und auch Leverkusen, genau das Gegenteil gehabt. Absolute Ruhe in der Vorbereitung. Und ich glaube, das hat man gestern bei Leipzig gesehen und das sollten wir nicht untergraben. Die haben ein herausragendes Spiel gemacht und haben gezeigt, wie man dem FC Bayern wehtun kann.
Du warst gestern ja als Moderator
hautnah dabei, wolltest du sagen.
Nee, also ich hätte es versucht, ein bisschen geschickter zu formulieren. Okay. Aber wenn du das mir so vorlegst, also du warst hautnah dabei, Matti. Was hast du für einen Eindruck von der Stimmungslage beim FC Bayern? Also da war ja eine Euphorie, dass Kane da ist, aber die war sofort weg nach 3 Minuten.
Die war sofort weg. Nach 3 Minuten fiel das 0-1. Nach 5 Minuten holte Tuchel Kimmich zum ersten Mal an die Linie und hat ihn verbal ziemlich zusammengefaltet. Und man merkte sofort wieder diese Verunsicherung, die eigentlich deckungsgleich war mit der aus der letzten Saison. Also die Bayern kriegen Gegentor, sie haben vielleicht einen Plan, gehen damit ins Spiel, funktioniert nicht, geht nicht auf und die Mannschaft weiß eigentlich quasi nicht, wie es weitergeht. Sie haben sich da ein bisschen geschüttelt, haben nach 10 Minuten dann das Spiel ein bisschen an sich gerissen, aber es war halt nicht zwingend genug. Und das hat Leipzig halt hervorragend gemacht. Sie waren effektiv, hatten ja eigentlich am Anfang viel weniger Chancen. Aber symptomatisch, Dani Olmo, 2 Torschüsse, 2 Tore in der ersten Halbzeit.
Gucken wir mal rein in die Tore aus diesem Spiel. Dani Olmo, wie gesagt, 3. Minute, das erste Tor. Und Stefan, da sind ja auch so ein paar Dinge, der FC Bayern vielleicht sich besser anstellen könnte, ne?
Ja, das ist ja bei Standardsituationen, muss ja den vorderen Bereich zustellen mit dem Spieler. Das haben die Bayern nicht gemacht und dann rutscht er durch und dadurch fällt das Tor. Also wenn jetzt hier Musiala oder auch Kimmich vorne stehen würde, das ist bei seitlichen Freistößen so oder auch bei Eckbällen, du musst immer vorne einmachen, der die kurzen oder flachen Bälle eben wegmacht. Und das sieht man hier, da sind 3 Leipziger und noch kein Bayern-Spieler und dadurch fällt eben dieses Tor. Und das sind klare Ansagen vom Trainer vor dem Spiel bei Standards. Wir stehen so, wir müssen diese Räume abdecken, zumachen. Entweder hat er das nicht getan, was ich mir nicht vorstellen kann, oder die Spieler haben sich nicht dran gehalten, was ich eher glaube.
Hast du eine Erklärung, Matti, warum der FC Bayern so schnell dann in sich... Klar, es kamen dann Chancen und so weiter, aber trotzdem, wenn so ein Rückschlag kommt, fällt die Mannschaft in sich zusammen. Das haben wir im letzten Saisondrittel auch gesehen.
Ja, streng genommen ist es sogar so, dass das jetzt ein Prozess ist, der eigentlich seit 3 Jahren zu beobachten ist. Wir haben alle diese sensationelle Bayern-Saison in Erinnerung, als es am Ende 6 Titel waren. Aber seitdem ist es in Anführungszeichen nur noch die Meisterschaft geworden und viele Schwankungen immer wieder. Man ist im Pokal rausgeflogen, ja, gegen Holstein Kiel, gegen Gladbach, dann jetzt gegen Freiburg. Das sind ja alles keine Gegner, gegen die sich der FC Bayern verabschiedet. Da ist eine große Instabilität, als wenn irgendwie mit diesem ganz großen Triumph 2020, mit dem Triple plus 3 weiteren Pokalen, irgendwas sich in dieser Mannschaft verändert hat. Hansi Flick hat in seinem zweiten Jahr die Stabilität nicht mehr gehabt. Julian Nagelsmann hat sie auch nie über einen längeren Zeitraum hinbekommen. Und Thomas Tuchel, der im April überraschend kam, hat jetzt, ich glaube, von 13 Spielen 5 verloren. Das ist ja keine Bilanz für einen Bayern-Trainer. Das heißt, in diesem Gesamtgebilde Mannschaft, aber auch in der Zusammenarbeit mit verschiedenen Trainern, da funktioniert was nicht.
Also ich glaube, das Stichwort Trainer und das, was Stefan und was Sie gerade gesagt haben, ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Also die Ratlosigkeit, die der Trainer gestern transportiert hat, die lässt auch mich ratlos zurück. Also wenn ich nach dieser Vorbereitungszeit, wenn ich alle Möglichkeiten habe und dann das Spiel so dünn analysiere, dann muss ich sagen, dann ist das auf dem Niveau der Leistung vorher gewesen. Und ich halte es auch für unklug, ja, weil er letztlich als Trainer mehrere Baustellen selber aufmacht. Ja. Er bringt die Mannschaft gegen sich auf.
Ich meine, du kennst ihn ja gut. Ne? Du,
ja, gut ist übertrieben, aber er hat seine ersten Spuren ja beim FC Augsburg seinerzeit verdient. Da hatten wir viele Strafgelder zu zahlen, weil er mit den Schiedsrichterleistungen nicht immer einverstanden war an der Linie. In der Landesliga damals. Aber er ist ja trotzdem ein guter Trainer, ist ja keine Frage. Aber ich kann mich nicht so dahinstellen, ich bringe die Mannschaft gegen mich auf und vor allen Dingen auch sich zu entschuldigen bei Harry Kane dafür, dass die Mannschaft wohl 4 Wochen lang nichts gelernt hat. Damit isoliert er ja auch Kane und bringt die Mannschaft ja gegen ihn auf. Also ich halte das für eine unkluge Aussage und das war nix.
Was ich, wenn ich das noch ergänzen darf, bei Tuchel überhaupt nicht verstehe, ist, dass er jetzt seit vielen Wochen immer wieder öffentlich sagt, wir brauchen noch einen Torwart und wir brauchen einen defensiven Sechser. Mittelfeldspieler, die sogenannte Holding Six, wie wir jetzt in den letzten Wochen gelernt haben. Also einer, der irgendwie weiß, wo er stehen bleibt und nicht weiter nach vorne geht. Das fordert er immer wieder und signalisiert damit sowohl Ulreich als auch Kimmich, als auch Goretzka, als auch Leimer, ihr seid für mich da nicht gut genug. Das wiederholt er immer und immer wieder. Jetzt hat Kimmich schon mal gesagt, Moment mal, ich sehe mich als Sechser. Ulreich hat gestern gesagt, ja, das so ein bisschen umschrieben. Das könnte schon schöner sein, wenn sowas formuliert wird. Und was macht denn Tuchel jetzt, wenn er die Spieler nicht bekommt? Dann ist er darauf angewiesen.
Dann ist er auf die anderen
angewiesen. Dann ist er auf die angewiesen, denen er jetzt gerade immer signalisiert, ihr seid nicht gut genug. Und da wundere ich mich, dass Tuchel gerade, man kann ja sagen, bemerkenswert ehrlich ist und sagt, was er denkt. Aber damit geht er ein großes Risiko ein, ja, weil er... Also was ist die nächste Stufe der Eskalation nach? Ich habe keine Ahnung, was hier los ist und die Mannschaft ist nicht gut genug.
Vor allem genau diesen Satz hat er am Ende der letzten Saison ja auch häufiger gesagt. Also je öfter man natürlich dieses Mittel ausreizt, desto eher verpufft es.
Also ich meine, das ist ja, vor allem schwankte das ja auch. Das ging ja von schockverliebt
absolut.
Zu ich weiß nicht mehr, was los ist. Und das war ja so im Wochenrhythmus hin und her.
Aber nichtsdestotrotz aber hat es ja Gründe, warum er das Ganze fordert. Also diese Mannschaft, die, wenn man... haben Sie ja vollkommen richtig gesagt, das ist ja seit 3 Jahren ist das ja ein fortlaufender Prozess beim FC Bayern. Das ist ja nicht besser geworden in den vergangenen 3 Jahren. Und diese Mannschaft, die da aktuell steht, ist vielleicht einfach auch nicht besser als das, was wir jetzt seit 1,5, 2 Jahren, 3 Jahren sehen. Weil dieser Mannschaft wurden unheimlich wichtige Säulen genommen, ob jetzt mit David Alaba, ob mit Thiago damals, der in der Trippelsaison überragend gespielt hat, Lewandowski-Führungsspieler, Müller ist für mich einer der größten Verlierer gewesen vom Lewandowski-Abgang, weil der nämlich mit einem Mittelstürmer unheimlich gut harmoniert und im vergangenen Jahr einfach völlig zwischen den Seilen irgendwo hing. Und diese enorm wichtigen Säulen, die wurden meines Erachtens nie geschlossen. Und auch wenn auf dem Papier sich alles gut anhört und schön liest und auf dem Flipchart mit Sicherheit man es toll aufzeichnen kann, weil viele deutsche Nationalspieler drin sind, aber bei allem Respekt, so wie die deutsche Nationalmannschaft aktuell auch spielt, ist es jetzt vielleicht nicht das größte Qualitätsmerkmal, wenn man Nationalspieler ist, Deutscher. Und von daher, diese Mannschaft braucht, sage ich, neue Führungsspieler einfach und eine andere Hierarchie, die vielleicht auch verloren gegangen ist in der vergangenen Saison.
Heißt das, diese 100 Millionen plus, die man jetzt für Kane ausgepackt hat, ist das der Anfang von dem großen Goldrausch, den der FC Bayern sozusagen im Transfermarkt jetzt platzieren muss, weil einen Sechser von, sagen wir mal, Weltformat, defensiv so viele gibt es ja auch nicht. Und die haben alle ihren Preis. Was hast du da für Infos?
Ja, natürlich würde oder glaube ich, dass Kane zumindest nicht das Ende war, was jetzt passiert. Diese 100 Millionen sind natürlich unheimlich, ist sehr viel Geld. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich mir anschaue, dass man für Lucas Hernandez damals, der verletzt war, am Knie 80 Millionen ausgegeben hat. Und wenn ich die Inflation dazu nehme, dann haben wir das Ganze mit Sicherheit nochmal getoppt oder kommen wir ungefähr in die ähnliche Kategorie. Und natürlich wird der FC Bayern einen Sechser brauchen. Ich glaube, dass Thomas Tuchel einfach da eine Wahrheit ausspricht für das Ganze. Und dann muss man halt schauen, wie es auch mit Kimmich weitergeht. Also beim FC Bayern gibt es sicherlich die Überlegung gerade, dadurch, dass man Kyle Walker nicht bekommen hat und dass Pavard womöglich den Verein noch verlassen könnte, dass man Josua Kimmich dann eben nach rechts hinten wieder zieht. Wenn man dann einen defensiven Sechser hat und mit einer anderen Acht das Ganze bestückt. Konrad Leimer ist aus meiner Sicht jetzt ein Transfer gewesen, den kann man machen. Der macht nichts kaputt, aber der wird auch kein Problem lösen beim FC Bayern. Und dann wird man sehen, was noch passiert.
Aber spulen wir mal zurück. Vor einer Saison Supercup in Leipzig, hat Bayern Leipzig zerlegt mit 5:3, vier Tage später 6:1 in Frankfurt gewonnen. Übrigens 5:0 zur Halbzeit. Und alle haben sich nach diesem Spiel gefragt, wer bitte
soll die Bayern stoppen?
Hat irgendeine Chance gegen die Bayern? Also was in dieser Saison dann nochmal fortlaufend passiert ist, muss ja ganz gravierend gewesen sein.
Ja, also ich würde trotzdem nochmal bei dem Gedankenspiel Kimmich auf rechts und in der Zentrale muss man sich anders aufstellen bleiben. Das ist ja eine Frage, die wir uns ja immer stellen, also die immer wieder gestellt wird, auch Hansi Flick gestellt wird. Wo ist ja eigentlich die beste Position für Jo Kimmich?
Kimmich hat eine klare Vorstellung.
Ja, er sagt, ich bin ein
Sechser. Darf ich ihn nicht fragen.
Ganz bestimmt nicht. Aber ich habe den Eindruck, dass Tuchel möglicherweise nicht nach Einstellung oder Einschätzung von Kimmich aufstellt, sondern nach seinem eigenen Kompass. Also was glaubt ihr?
Vor allen Dingen, wo soll das Geld herkommen, also für einen sogenannten Weltklasse-Sechser. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bayern jetzt nochmal 80 bis 120 Millionen in die Hand nehmen. Wir sehen ja gerade, was für Summen für diese Sechser geboten werden. Declan Rice
hat 118 oder sowas.
Und jetzt 135 für den Ecuadorianer, der zu Chelsea geht, Cancelo. Das ist ja unglaublich und das Geld ist natürlich nicht mehr da. So, darum, du glaubst, legen nochmal 100 drauf?
Nochmal 100 Millionen, das ist vielleicht einmal, kann jetzt ein bisschen zu viel sein, aber wenn man schaut, wenn die jetzt Pavard abgeben sollten für 30, 40 Millionen, dann haben die ein Defizit in diesem Sommer von einer Summe, ich glaube, von minus 20 Millionen.
Bisher, ja.
Wäre es dann am Ende. Ja gut, das ist jetzt für den FC Bayern, minus 20 ist jetzt kein Riesendrama. Also da kann man schon nochmal 50, 60, 70 kann man schon drauflegen. Das Geld hat der FC Bayern sicherlich.
Aber ich verstehe die Problematik nicht mit der Holding Six, weil wenn ich einen Kimmich habe, einen Leimer habe und Goretzka habe, dem wird doch einer, und einer kann das auch, diese Holding Six spielen oder in der Formation 4-2-3-1 Doppel-6. Wir dürfen hier mal nicht vergessen, Bayern München wurde Champions League-Sieger mit Kimmich und mit Goretzka. Die beiden müssen sich strecken. Ja, die haben nicht mehr die Leistung gebracht im letzten halben Jahr der letzten Saison. Keine Frage, das wissen sie auch. Aber die können es doch. Also ich sehe keinen Bedarf bei der Holding Six, 60, 80 oder 100 Millionen auszugeben.
Aber das Thema hat ja auch nicht der Georg aufgebracht, sondern das Thema bringt der Thomas Tuchel immer
das
auf.
Kommt
also
auch,
der Trainer,
ja Thomas Tuchel auch. Das kommt auch vom FC Bayern und ich widerspreche dir total ungern, wirklich.
Nee, kannst du ruhig machen. Ist auch gefährlich.
Weißt du das? Das recht, wenn man daneben sitzt.
Nee, aber die Champions League hat der FC Bayern gewonnen beim Turnier in Lissabon, da war Kimmich Rechtsverteidiger. Und Thiago und Goretzka im Zentrum.
Ja, das aber Thiago ist weg, dann haben wir ihn reingeschoben. Und diese Doppel-6 und auch bei der Nationalmannschaft, muss ich sagen, wir haben die beiden gefeiert in der guten Phase, wo die Nationalmannschaft noch gut war, mit dieser Doppel-6 mit Kimmich und Goretzka. Also ich sehe da nochmal, und ich wiederhole mich, keinen Bedarf, 60, 80 oder 100 Millionen auszugeben, um eine Holding Six zu holen. Und du hast recht, Thomas Tuchel tut sich überhaupt keinen Gefallen den Spielern gegenüber. An Anfang einer Saison, wo du eigentlich genau das brauchst, Ruhe.
Ja, du musst die hinter dich kriegen, oder?
Genau, und genau das Gegenteil ist der Fall. Und das siehst du immer nach den Interviews gestern ganz gravierend nach dem Spiel, sie wieder anzuzählen, zu sagen, er versteht überhaupt nicht, das ist nicht die Mannschaft, die ich jetzt 4 Wochen trainiert habe, ganz weit weg von dem, was sie können.
Ja, er haut seine eigene Vorbereitung in die
aber,
Tonne.
Aber als Trainer bei einem München, sage ich dir ganz ehrlich, stelle ich mich nach so einem Spiel gestern hin und sage, ich weiß genau, was ich zu tun habe in diesen nächsten 5 Tagen, um am Freitag gegen Werder Bremen ein anderes FC Bayern zu zeigen, zu sehen und die Mannschaft dementsprechend auch auszustellen. Das hätte ich von ihm erwartet.
Aber Stefan,
ja, schlauer gewesen. Aber,
stimmt genau, aber ich finde, was mir ein bisschen zu kurz kommt, ist die Gegnerbetrachtung. Ja? Also ich meine, Leipzig, muss man sagen, haben im zentralen Mittelfeld mit 2 Österreichern gespielt. Die österreichische Nationalmannschaft führt in ihrer EM-Qualifikationstabelle, sind Erster. haben übrigens gegen Belgien sich ein tolles Spiel geliefert. Die Belgier haben uns ja vorgeführt
in Köln.
Auch das ist für mich ein Gradmesser, was Leistungspotenziale und Vermögen angeht. Deswegen, das kommt mir ein bisschen zu kurz, weil die Leipziger haben es auch extrem gut gemacht. Ne? Ja.
Schon richtig, aber wir gucken mal auf die Aufstellung des FC Bayern von gestern. Und die Frage, die man sich natürlich stellen kann, Kane ist am Abend zuvor erst gekommen, der hat bis nach Mitternacht irgendwie Millionenverträge unterschrieben. Trotzdem gibt es Leute, und ich weiß, du gehörst dazu, Stefan, die gesagt haben, stell den doch, der hat die komplette Vorbereitung gemacht bei Tottenheim. Warum? Warum hättest du ihn gern von Anfang an gesehen?
Ja, um sich so schnell wie möglich in einem Pflichtspiel gegen einen sehr starken Gegner eben direkt dran zu gewöhnen, an das, was ab Freitag dann in Bremen dann passiert. Besser geht's doch eigentlich gar nicht. Ich habe es auch nicht verstanden, warum Kim nicht gespielt hat in der Innenverteidigung. Aber ich glaube, dass Tuchel erkannt hat gestern, und das war ein Dilemma, du warst ja nah dran, diese Spieleröffnung von hinten in der ersten Halbzeit, und da ist die Licht leider, fällt da wirklich ab und hat keinen Fortschritt gemacht, in der Spieleröffnung so wenig Tempo, also viel zu langsam die Spieleröffnung, wenn du eigentlich die Möglichkeit hast, den Ball mal schnell nach vorne zu spielen, um etwas zu erreichen, wurde immer wieder quer gespielt, die Doppelsechser zu tief, haben sich die Bälle abgeholt. Und auch bei Alphonso Davies, wenn wir gerade mal dabei sind, weil dafür ist ja die Sendung da, sehe ich auch nicht wirklich einen Fortschritt. Er macht so viele unglaublich einfache Spielfehler, wo ich sage, das kann nicht sein, nach ein paar Jahren Bayern München, dass ihm das immer wieder passiert. Und das sind die Dinge im Fußball, die dann sehr wohl entscheidend sind, wenn du vom Umschaltspiel sprichst. Das war in der ersten Halbzeit bei Bayern München katastrophal, null Tempo. Das ging mit Kim dann besser, muss ich mal dazu sagen. Und deswegen habe ich es auch nicht verstanden, warum Kim nicht von Anfang an gespielt hat.
Der hat die ganze Vorbereitung, war der die Konstante in der Innenverteidigung. Und jetzt kommt das erste wichtige Spiel. Und wer sitzt draußen? Kim.
Ja, also auch das. Wie war es in der Vergangenheit bei den großen Trainern bei Bayern München? Ich sage jetzt mal Jupp Heynckes oder auch Ottmar Hitzfeld. Die haben immer ihren Stamm gehabt, sind so in die Vorbereitung gestartet und so haben sie auch gespielt am Anfang einer Saison. Und das habe ich bei Bayern München, da habe ich überhaupt nicht das Gefühl.
Hat Thomas Tuchel ja eigentlich auch gesagt, das wird schmerzhaft für viele. Ja. Wir sind 12, 13 Mann, auf die setze ich. Ob er das jetzt einhält, werden wir sehen. Das war jetzt gestern zumindest nicht zu erkennen. Wir sprechen gleich weiter über dieses Thema, unter anderem dann auch mit Michael Reschke, der uns zugeschaltet sein wird, der uns ein bisschen aus eigener Erfahrung auch erklären kann, wie es ist, mit dem Daniel Levy von Tottenham zu verhandeln. Da mussten sich die Bayern ja ordentlich strecken. Und Stefan, nicht dazwischenreden. Ne? Du hast ein Mikrofon.
Ja?
Genau, wir machen eine kurze Unterbrechung und dann geht's weiter hier im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich. Sind beim FC Bayern und den Problemfeldern, die man gestern deutlich gesehen hat im Spiel gegen Leipzig. Gucken mal, Stefan, auf das 2:0. Da wollen wir vielleicht mal bei Dani Olmo bleiben, weil das, was er da macht, ist schon genial, ne?
Das, was er insgesamt gestern gemacht hat, war genial. Diese Aktion war natürlich Weltklasse, absolut. Da musstest du zweimal hinschauen, also in der totalen oder in der normalen Geschwindigkeit hast du gar nicht so mitbekommen.
Und auch wenn er hier ein klein bisschen Glück hat, aber er wollte es genau so.
Ja. Aber man kann da auch anders hingehen. Ne? Also jetzt loben wir mal Olmo für dieses Tor oder für sein Spiel. Aber so gehe ich als Innenverteidiger auch nicht hin. Oder?
Die Geste von De Ligt in so einem Zweikampf ist irgendwie falsch.
Also im Training sage ich ja, komm, ich will den Stürmer nicht verletzen. Aber im Pflichtspiel, also nee, geht nicht.
Mit dem Licht warst du nicht zufrieden gestern, das merke ich.
Nein, ich habe ja schon gesagt, auch in der Spieleröffnung, in der ersten Halbzeit, viel zu langsam. Er trägt den Ball und spielt dann trotzdem nur 10 oder 15 Meter links oder rechts hin oder zurück. Da ist kein Tempo. Dann, wenn du mal Tempo aufnehmen musst, das hat Kim dann in der zweiten Halbzeit tatsächlich besser gemacht, um eben das Spiel mal schnell zu verändern. Und das kann De Ligt nicht, das ist nicht dieser Spielertyp dafür.
Dann wollen wir unsere Runde jetzt mal erweitern, über Distanz allerdings, und begrüßen recht herzlich Michael Reschke, der ehemalige technische Direktor der Bayern, jetzt Europachef bei Stella, eine große Spielervermittlungsagentur. Freuen uns, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Hallo Michael Reschke.
Ja, Servus in die Zuschauergruppe.
Wie siehst du das denn mit diesem Thema Holding Six? Damit sind wir ja so rausgegangen Richtung Werbepause. Ist das was, was der FC Bayern angehen muss, auch aus deiner Sicht? Oder ist das Personal, und das hat der Stefan so ein bisschen angedeutet, was da ist, eigentlich gut genug?
Also zunächst mal das Profil, das Thomas Tuchel da umschreibt, das gibt es in der Form in der Tat nicht bei den Bayern. Aber jetzt machen wir mal Folgendes. Gay wird spielen, Musiala wird spielen. Wenn diese Holding Six kommt, die würde auch spielen, dann bleiben im offensiven Bereich vielleicht nur noch 3 Positionen über. Und da sind wir bei den Außenstürmern, da sind wir bei Thomas Müller, dann sind wir bei den 4 inneren Mittelfeldspielern. Da ist ein Gedränge da, da ist ein Konkurrenzkampf innerhalb der Mannschaft. Der wäre sicherlich sehr, sehr ungesund für das Gesamtgebilde. Wenn dann nicht mindestens noch 1-2 Spieler den Club verlassen, dann würde das ein Riesenproblem werden. Deshalb bin ich nah bei Stefan Effenberg und glaube, mit dem vorhandenen Material muss der Trainer einfach entsprechend arbeiten und das auf die Kette bekommen.
Aber die Frage ist ja, geben Sie dann ab? Also muss dann ein Goretzka, dem Sie das ja schon so ein bisschen angedeutet haben, dass man ihn nicht mehr braucht, muss der dann gehen? Oder müssen sich halt manche daran gewöhnen, dass du beim FC Bayern spielst und auch wenn du deutscher Nationalspieler bist, dass du halt einfach viel draußen sitzt? Was meinst du, Georg?
Ja, ob gehen müssen, tun sie nicht zwingen, weil sie noch Vertrag haben. Also man kann keinen dazu zwingen. Aber dass natürlich die Situation im Mittelfeld unheimlich eng wird oder der Konkurrenzkampf unheimlich eng wird und für manche die Perspektiven weniger werden, das glaube ich, sehe ich schon so kommen.
Ich denke, auch ein Goretzka wird dann ja realisieren, dass er in einem Jahr, was auf eine Heimeuropameisterschaft zuläuft, kein Interesse daran hat, einen festen Bankplatz zu haben und ob es dann eine Ausleihe oder ein Verkauf ist, aber dass die Bayern grundsätzlich bereit sind zu verkaufen auf verschiedenen Positionen, die Signale senden sie ja auch.
Ich möchte nur einen Punkt noch sagen, weil zu dieser Holding Six, zu diesem defensiven Mittelfeldspieler, ich kann mich nur daran erinnern, 2013 wollte oder 2012 im Sommer wollte Jupp Heynckes unbedingt Javi Martinez haben, als das fehlende Puzzlestück einer Mannschaft, der genau dieser Abräumer vor der Abwehr war. Und ich kann es daher schon nachvollziehen, wenn dieser Spielertyp im Kader beim FC Bayern fehlt aktuell, dass Thomas Tuchel sagt, genau so einen brauche ich auch, um die Balance zwischen Defensive und Offensive wiederherzustellen.
Wir haben hier in der Runde auch schon sehr häufig darüber gesprochen, dass Jo Kimmich vielleicht manchmal zu viel will, ja? Dass er eben ein Sechser ist, dann will er mal ein Zehner sein, dann möchte er die Standards ausführen, schlägt die Ecken und so weiter. Könnte man nicht ihn sozusagen sein Profil, sein, das, was er spielen soll, einfach klarer umreißen und ihn dazu bringen, das dann so auszuführen? Also die fußballerischen Fähigkeiten bringt er doch mit, kann doch gar nicht sein.
Absolut, die Spielintelligenz bringt er mit, überhaupt keine Frage. Das bringt aber auch ein Leimer mit. Also du hast die Spieler ja also da in dem Kader, um diese Lücke oder diese Position zu schließen, die Thomas Tuchel ja einfordert. Du musst halt mit den Jungs dann reden. Ob sie es annehmen, ist eine andere Geschichte, aber sie sollten es annehmen im Sinne des Erfolges und im Sinne des Vereins.
Michael, wenn ich dich nochmal ansprechen darf, glaubst du, dass der FC Bayern noch genug finanzielle Mittel hat und auch bereit ist, die rauszuhauen, um vielleicht da und auf der Torhüterposition, über die wir gleich auch noch sprechen wollen, müssen sie auch noch was machen, da nochmal richtig drauf zu satteln und was auszugeben?
Ja, die Bayern haben ja auch mächtig verkauft in dieser Transferperiode und die Bereitschaft, einen Spieler abzugeben, ist ja durchaus noch da. Dann würden zum einen wieder eine Gehaltsreduzierung stattfinden und parallel dazu auch eine Transfereinnahme kommen. Also von da gesehen, die Bayern, das kann ich mit Sicherheit sagen, die werden seriös und vernünftig wirtschaften. Auch wenn man vielleicht überrascht ist durch die hohe Transfersumme bei Kane, aber so habe ich den Club immer kennengelernt. Da wird schon sehr gewissenhaft und nicht hasardeursmäßig im wirtschaftlichen Bereich gehandelt. Ich habe noch nie gehört, dass der FC Bayern irgendwelche wirtschaftlichen Probleme hat.
Was ist denn auf der Torhüterposition? Das ist ja die nächste Baustelle. Wir arbeiten uns ja so langsam durch und es ist ja immer wieder von diesem Backbone, von der Achse zu hören. Natürlich Torhüter, natürlich Innenverteidiger, natürlich defensives Mittelfeld, natürlich Stürmer. Wie ist das? Wie schätzt ihr das ein? Also jetzt hat Ulreich gestern gut gehalten, aber eigentlich weiß man, Sie suchen noch einen, aber nur einen, der zwar super ist. Und
Thomas Tuchel sucht einen.
Ja, ja, genau. Er formuliert aber der muss ja auch immer dann direkt wieder auf die Bank, wenn Manuel Neuer wieder zurück ist. Das ist ja schon irgendwie eine schwierige Aufgabe.
Ja, und es ist letztendlich gar nicht so vonnöten. Also, weil Sven Ulreich hat ein wahnsinniges Standing innerhalb der Mannschaft, hat gestern wieder toll gehalten. Also den Neuer-Arm, und ich meine nicht den Reklamier-Arm, aber die Chance, die hat er schön weggewischt. Wenn er spielt, bringt er seine Leistung. Trotzdem sagt Thomas Tuchel, ich hätte gerne so ein bisschen eigentlich das, was keiner richtig sucht, nämlich jetzt eine Nummer 1. Und wenn Manuel Neuer dann wieder kommt, dann bitte schön brav in die zweite Reihe stellen. Aber genau das wäre ja Sven Ulreich. Insofern,
ich sehe glaub, das gar nicht. Und ich glaube, die Bayern machen da bei Neuer einen Fehler, der vielleicht menschlich ist, weil sie eine große Dankbarkeit ihm gegenüber verspüren. Aber dass sie jetzt bereit sind, alles daran auszurichten, dass möglicherweise ein 37-Jähriger nach einer schweren Verletzung und dann vermutlich 10 Monaten Spielpause auf dem Niveau zurückkommt, dass er signifikant besser ist als alles, was gerade verfügbar ist, beziehungsweise wieder Weltklasse halten sollte. In meiner Erinnerung war Neuer auch vor seiner Verletzung deutlich schwankender in seiner Form, als wir das so aus seiner allerbesten Phase, die sicherlich auch 10 Jahre dauerte. Darum, aus Bayern Sicht würde ich voll auf eine starke neue Nummer 1 setzen. Auch wenn das Neuer wehtut und wenn es vielleicht ihn demotiviert. Aber die Position des Torwarts, das war immer dann, Bayern war immer sehr stark bei den großen Siegen, bei den großen Champions-League-Siegen, immer ein großer Torwart. Kahn 2001, 2013 und 2020 war es auch Neuer. Aber jetzt darauf zu hoffen, dass sich da wieder was ergibt, dann Sommer war ja schon der gleiche Kompromiss. Da hat man ja auch wieder gesagt, wir suchen einen, der möglicherweise besser als Ulreich ist, aber der dann auch wieder sich aus dem Staub macht oder auf die Bank setzt, wenn Neuer zurückkommt. Aber wer sagt denn, dass Neuer wieder zurückkommt? Welche Indizien gibt es dafür? Du schüttelst
die ganze Zeit den Kopf?
Nee, ich schüttel nicht die ganze Zeit. Nein. Also in Unkenntnis des Genesungsprozesses von Manuel Neuer und dem medizinischen Hintergrund, finde ich, ist es schwierig, das abschließend zu bewerten. Ja? Fakten sind natürlich 37 Jahre, Fakt ist langwierige Verletzung. Aber ganz ehrlich, aus der Ferne tatsächlich diese Diagnose aufzustellen, zu sagen, okay, das dauert jetzt noch so lange und deshalb müssen wir heute...
Es ist unsicher, das ist das Einzige, was ich sage. Keiner kann garantieren,
wie er wann zurückkommt. Da bin ich bei Ihnen, aber dann ist es ein Abwägungsprozess in der Frage. Und dann muss ich halt für mich sagen, will ich jetzt so viel Geld in die Hand nehmen, in der Frage, in Kenntnis anderer Baustellen, in dem Wissen, dass ich vielleicht einen Torwart habe, der auf einem gewissen Niveau zurückkommen wird. Das ist die Frage.
Und ich mache den ich habe, natürlich noch schwächer, als er eigentlich im Standing ist.
Was ich schwierig finde, sind die Aussagen von Tuchel in dem Fall, der sagt, wir suchen jemanden, der eine Nummer 1 ist, aber dann sein Ego runterschluckt. Das heißt, du setzt eigentlich relativ schnell schon das Leistungsprinzip außer Kraft. Also man müsste doch auch sagen, okay, wir brauchen jetzt einen guten Torhüter und dann geht der ins Duell mit Manuel Neuer und wer halt besser ist, spielt. Das ist doch das Normalste der Welt, oder sehe ich das irgendwie falsch, Stefan?
Welcher sehr gute Torwart würde denn kommen unter diesen Voraussetzungen, die du gerade genannt hast? Und welcher ist überhaupt auf dem Markt?
Ja, können wir Michael
Reschke... Wir haben ja so viele Baustellen heute. Ja.
Michael, was würdest du denn sagen, diese Torhüter-Diskussion? Also Ulreich hält gut, aber der ist einer, der geht wieder ins zweite Glied. Aber man will noch einen, der vielleicht besser ist als Ulreich, aber sich dann möglicherweise auch wieder auf die Bank setzt, wenn Manuel Neuer wieder fit ist. Das sind ja doch viele Fragezeichen und Konjunktive, in denen wir uns da bewegen.
Guck grad, ob er in seiner Torwart würde ich auf jeden Fall verpflichten als Bayern München. Das hat weniger mit Misstrauen an Sven Ulreich zu tun, sondern was passiert, wenn Ulreich sich jetzt im Moment verletzt? Ja? Im Grunde genommen dieses ganze Gerüst Bayern München jetzt nur auf einen einzigen Torwart aktuell zu setzen, das halte ich für viel zu riskant. Also die werden jemanden verpflichten. Habe ich auch sicherlich meine Hintergrundinformationen, weil die auch an einem Torwart unserer Agentur interessiert sind, der aus meiner Sicht auch sehr gut passen würde. Aber verpflichten müssen wir auf jeden Fall.
Sag doch mal Namen und nenn doch Shoppingkanal hier.
Ja, aber wirklich. Wir hätten gerne Vordergrundinformationen.
Brauchst du einen Reiter?
Nein, ist ja bekannt, dass die an Rulli von Ajax Amsterdam, der von seinen technischen Möglichkeiten ein hervorragender Mitspieler, Torwart und eine hohe Qualität hat, auch interessiert von der Kandidaten. Der hat sich allerdings gestern verletzt. Deshalb kann ich ja sogar so sagen, das wird sogar ein Fragezeichen versehen sein, wie lange der jetzt ausfällt. Da sind wir im Moment dabei, Informationen zu eruieren. Aber eine Torwart, unabhängig von Rulli und unabhängig von der Genesung von Manuel Neuer, den ja keiner, wie Andreas Rettig schon sagte, beurteilen kann, sehe ich es auch zwingend notwendig, einen Torwart zu verpflichten.
Sag mal, Matti, ihr bei der Bild und wir hier bei Sport 1 haben sehr profitiert von den letzten Wochen von diesem Kane-Theater.
Vielen Dank, FC Bayern.
War das für euch die Rettung im Sommerloch?
Ja, man muss sagen, Sommerlöcher gibt es eigentlich seit einigen Jahren nicht mehr, seitdem sich die Transferfenster so gedehnt haben. Ja, also das ist, es war und ist ein wahnsinnig dankbares Thema, weil der Name halt so groß ist. Ja. Ich war auch gestern im Stadion, ich habe es nie erlebt, dass ein Neuzugang beim FC Bayern so euphorisch begrüßt wird. Unglaublich, was sich da gerade abspielt. Kein Vergleich aus der Bundesliga, glaube ich, hält dem an der Stelle stand. Und wir merken einfach, die Menschen reißen uns alles aus den Händen, was sich rund um Harry Kane abspielt, auch weil er ja mit seiner Familie wahnsinnig guter Typ. Ja. Er hat eine gute Historie, englischer Kapitän, Deutschland, England, da stecken so viele Themen drin und logischerweise die Ablöse und das Hin und Her. Also als am Freitagmorgen, als es da hieß, Tottenham stoppt den Kane-Flieger, da habe ich gedacht, was soll noch passieren?
Das wäre anders, wenn Sie an der Ablöse beteiligt hätten.
Wir hätten was dazugegeben, wenn es eng geworden wäre. Ja.
Ruth hat es aber so ein bisschen zusammengefasst, diesen ganzen Wirbel rund um Harry Kane. Auch natürlich, als dann der Flieger endlich abhob.
Ja, perfekte Überleitung zu diesem Kane-Hype. Also es war ja zwischenzeitlich tatsächlich ein Krimi. Und als der Flieger dann gestartet ist von Stansted nach Oberpfaffenhofen, waren doch tatsächlich über 68.000 Menschen an den Monitoren dabei und haben sich die Flugroute angeschaut. Zwischenzeitlich in Freiburg, wahrscheinlich der ein oder andere noch mal überlegt, steigt er da jetzt aus? Nee, es ging wirklich bis nach München. Und für die Fans war das einfach ein total interessanter Tag. Den haben sie mit aufgesogen und sind dann auch an die Säbener Straße dort bis nachts um 1 ausgeharrt. Der Vertrag wurde ja auch so spät unterschrieben. Harry Kane hat dann abends 23.51 Uhr überliefert, mal kurz aus dem Fenster gewunken, um einfach auch mal ein Zeichen da zurückzugeben. Da haben sich die Fans natürlich wahnsinnig gefreut und sie haben außerdem auch die Fanshops direkt überlaufen. Das heißt, es wurde direkt Harry Kane Nummer 9 überall gedruckt und natürlich habe ich mich hier auch mal auf den Weg gemacht und geguckt, wer denn bei uns hier im Studio sich schon eins ergattert hat. Und ja, ich bin fündig geworden. Mach einmal hier kurz den Weg rüber. Und wir müssen das einmal zeigen, dass es wirklich das Harry Kane-Trikot ist. Wenn du einmal gerne aufstehen möchtest, in die Kamera. Ja, er war einer der Ersten. Gib einen Applaus. Wie kommt's? Direkt gesagt, das ist ein Muss.
Ja, eigentlich schon. Die Begeisterung macht's einfach. Aber mir tut er ein bisschen leid momentan. Wenn Bayern München keine Mannschaft mehr wird, dann kann er auch eher nichts alleine ausrichten.
Ja klar, er muss auch noch ein bisschen gefüttert werden, aber der wird natürlich auch noch auf seine Tore kommen, das ist klar. Glaubst du denn, dass sich dieses Trikot aber langfristig lohnen wird? Du hast, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen bei Vorgängern überlebt?
Ja, aber ich bin zuversichtlich, weil es doch noch mal eine ganz andere Hausnummer ist. Und von daher hoffe ich, dass sich die Mannschaft auch stärker präsentieren und dann geht's aufwärts.
Er hat mir nämlich im Vorfeld verraten, er hat mit einem Mané-Trikot spekuliert. Ist es am Ende ein Harry-Kane-Trikot geworden? Also da bist du zuversichtlicher.
Ja, auf jeden Fall.
Also hier werden natürlich schon die Trikots auch im Doppelpass-Studio ausgetragen. Schön, dass du da bist und zurück in die Runde.
Dankeschön, Ruth. Aber die Frage, die sich da irgendwie natürlich dran anschließt, der FC Bayern hat ja schon ein ganz schönes Paket da jetzt geschnürt. Wenn man die Gehaltszahlungen nimmt beim Vierjahresvertrag, da sind wir jenseits der 100 Millionen plus, also vielleicht so eine Viertelmilliarde, so ungefähr ist das, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt. Ist das ein Geschäft für den FC Bayern oder ein Zuschussgeschäft oder wie siehst du das?
Also, dass das natürlich unanständige Summen sind, ist ja keine Frage, aber das wollen wir ja heute nicht thematisieren in der Frage, ob Moral, Anstand und ob das gerechtfertigt ist. Das tun wir mal beiseite. Ich denke, dass dem FC Bayern Saudi-Arabien in die Karten spielt, weil wenn er jetzt einen Vierjahresvertrag hat, nach 2 Jahren kann man immer noch für viel und gutes Geld noch einen Abnehmer wiederfinden. Ja? Also ich denke, dass das nochmal eine Transferoption perspektivisch bietet. Und auf der anderen Seite denke ich auch, dass in der Relation des Umsatzes des FC Bayern und der wirtschaftlichen Vernunft, die Michael Reschke ja eben zu Recht, finde ich, angesprochen hat, ist das keine Entscheidung, die man betriebswirtschaftlich kritisieren kann. Das denke ich schon, dass man das nachvollziehen kann in der Frage, weil sie haben das Geld eben nicht auf, sie haben den Transfer nicht auf Pump gemacht. Auch das ist ja ein wichtiger Punkt in der Frage. Und von daher, ob einem das gefällt oder nicht, mir gefällt es nicht, diese Summen, keine Frage. Aber ich kann es zumindest nachvollziehen.
Michael, wenn ich dich nochmal reinnehmen darf. Tottenham und vor allem der Kollege Levy hat ja dafür gesorgt, dass das relativ ein langes Hin und Her war. Und irgendwie, das können wir vielleicht auch noch in der Runde besprechen, war man über jede Masterstandsmeldung informiert. Also jetzt nächstes Angebot, doch das. Jetzt Kane hat sich so geäußert. Was ist Daniel Levy, dem 30% von Tottenham gehören, der Präsident ist, was ist das für ein Typ? Er gilt als sehr schwieriger Verhandlungspartner. Hast du mit ihm auch Erfahrungen schon gemacht?
Ich habe zwei Transfers mit ihm durchgezogen in meiner Zeit in Leverkusen. Zum einen haben wir Dimitar Berbakov verkauft nach Tottenham. Das war auch ein langwieriger Prozess. Und dann haben wir mal Vedran Goluka für ein halbes Jahr ausgeliehen. Das war beide Male Zockerei auf höchstem Niveau. Und der hat auch teilweise wirklich genervt. Ich kann auch abschließend noch sagen, dass ich in den letzten Monaten in zwei, drei Themen, die nicht mit Harry Kane zu tun hatten, immer wieder Kontakt mit ihm hatte. Und Daniel Levy ist ein Zocker. Der hat seine Karte bis zum letzten ausgereizt. Und ich glaube, dass kein Euro mehr möglich gewesen wäre in der Frage der Ablöse, die Bayern München bezahlt hat. Und dann allerdings, vielleicht das nochmal abzuschließen, ich glaube nicht, dass dieser Transfer möglich gewesen wäre, wenn ich Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge auch dahinter gestanden hätten im Hintergrund, weil die beiden ja zu einem ganz großen Teil in den letzten Jahren auch für die wirtschaftliche Stärke des FC Bayern München verantwortlich oder zumindest entscheidend mitverantwortlich waren. Und der Verhandlungsführer neben Marco Neppe, der das Thema ja eingeleitet hat, war Jan-Christian Dresen. Es gibt keinen, der die Finanzen bei Bayern München besser einschätzen kann wie der langjährige Finanzchef. Von da gesehen ist das Paket rund.
Wer hat denn diesen Poker gewonnen? Also der Zocker Levy oder doch jetzt die Bayern? Oder ist es Win-Win? Wie siehst du das?
Ich glaube, es gibt drei Gewinner dabei. Es gibt Harry Kane, der jetzt wirklich die Möglichkeit hat, Titel zu gewinnen. Es gibt Bayern München, die mit der Kane-Verpflichtung, auch wenn es gestern weiß Gott nicht so ausgesehen hat, die Chance auf den Champions League-Erfolg erhöht haben. Dabei muss ich sagen, die Chance auf den Champions League-Erfolg erhöht haben von 10 auf 15 oder 20%, also nicht als Top-Favorit jetzt. Ne? Und Tottenham Hotspur hat jetzt nochmal wirtschaftlichen Top-Deal gemacht. Also von daher gesehen sehe ich im Moment eigentlich drei Parteien, die alle drei zufrieden sein können.
Michael, dann danke ich dir für deine Zeit. Du wirst bald mal hier bei uns in München in der Runde sitzen, da freue ich mich drauf. Liebe Grüße und schönen Sonntag noch.
Ich würde gerne einmal nur ganz kurz ergänzen, weil das immer so der Satz ist, der ja im Raum steht. Wie kann man für einen so viel Geld bezahlen, der in einem Jahr ablösefrei ist? Aus meiner Sicht ist der entscheidende Punkt, die Bayern können jetzt ein großes Problem lösen und sie wüssten nicht, ob sie es im nächsten Jahr mit Kane lösen könnten. Denn die Garantie, dass er im nächsten Jahr ablösefrei gekommen wäre, die gab es ja nicht. Und wir sehen gerade, wie der Markt an verschiedenen Stellen, Saudi-Arabien ist gerade erwähnt worden, wie das da dazukommt. Darum glaube ich, muss man sich ein bisschen lösen von dem Gedanken, hat er jetzt noch ein Jahr Vertrag oder zwei Jahre Vertrag, wäre dann 100 Millionen wert gewesen, wenn der Vertrag noch zwei Jahre gelaufen hätte, sondern die Bayern können jetzt etwas machen für eine Summe, die marktgerecht ist, wie ich finde, für einen der Top 5 Mittelstürmer, die es überhaupt gibt. Wenn wir uns daran erinnern, Lewandowski ist 5 Jahre älter, 5 Jahre, und für den hat Barcelona knapp 50 Millionen bezahlt. Also das ist jetzt nicht so ein Deal,
Mbappé,
der völlig
und
aus der Welt ist.
Und so weiter, die sind nicht machbar und sind unter Vertrag. Also Mbappé weiß man nicht wohin, aber das sind dann nochmal andere Dimensionen. Aber würdet ihr denn Kane in diesem ganz obersten Regal einordnen? Wie siehst du ihn denn so? Also ist das denn eine Garantie, dass der funktioniert?
Ja, absolut.
Haben wir aber bei Mané auch gedacht.
Ja, aber das ist ein Neuner. Also Mané hat ja eigentlich die ganze Zeit bei Bayern München eine Position mehr oder weniger gesucht und hat sie aber nicht gefunden. Bei Harry Kane ist es ja klar, er hat die perfekten Zuspieler über außen oder aus dem Zentrum heraus. Der wird funktionieren, hat eine Riesenerfahrung, hat das bewiesen in der Nationalmannschaft bei Tottenham. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch diesen Hunger hat, eben diese Champions League mit Bayern München zu gewinnen. Das sind Argumente, die absolut für ihn sprechen.
Ja, da ist deine T-Online-These. Kane ist der perfekte Nachfolger von Lewandowski und die 100 Millionen sind auch in Ordnung. Aber trotzdem, Kane war noch nie als Profi, als Erwachsenenspieler außerhalb von Tottenham. Der kommt aus der Akademie. Also es ist ja ein neues Land, neue Sprache, neue Kultur, keine Ahnung. Also es ist ja nicht gesagt, dass es funktioniert, oder doch? Ist die Qualität so hoch, dass der auf jeden Fall seine 20, 25 Tore macht? So viel wird man ja erwarten wahrscheinlich.
Ja, ich glaube einfach, dass in diesem Segment, wo der sich bewegt, glaube ich, gibt es halt nicht viele von dieser Kategorie. Und wenn er, wie sie jetzt gerade geheißen hat, einer der Top 5 Stürmer ist, dann wird der im Normalfall funktionieren und vor allem wird er auch die Spieler um sich herum, das hatten wir gerade, vermutlich auch besser machen, weil die sich wieder auf das fokussieren können, was sie, oder wozu sie ausgebildet wurden, und zwar vor allem aufs Vorbereiten und nicht darauf, dass sie selbst Tore schießen müssen. Und ich finde eigentlich die Leistung in diesem ganzen Transfer-Theater und was da alles dazugehört, finde ich erstmal ist, dass man einen Harry Kane vom FC Bayern überzeugt. Weil Angebote oder Möglichkeiten hätte er vermutlich in diesem Sommer mehrere gehabt. Und ich glaube, diesen Spieler von dem Projekt FC Bayern zu überzeugen, finde ich erstmal super. Und dann das Zweite ist, dass man Harry Kane auch vor dem 1. September schon hier nach München holt.
Auch ich glaub, das finde ich in diesem
Poker. Genau. Aber auch das finde ich in diesem Poker sehr gut von den Verhandlungsführern beim FC Bayern, von Jan-Christian Dresen in diesem Fall.
Also der FC Bayern hat auf der Neuner-Position möglicherweise da jetzt einen richtigen guten Griff gemacht. Ob es funktioniert auf Dauer, weiß man nicht. Man weiß es ja wirklich nicht. Ja? Also du hast, glaube ich, bei euch bei Bild TV letzte Saison gesagt, jetzt mit Mané sind alle Sorgen des
FC Bayern. Ich glaube, wir waren alle schockverliebt.
Ja, genau. Ja,
wir waren alle schockverliebt, als es hieß, Mané kommt in die Bundesliga. Ja. Wir dachten eben an diese großartigen Liverpool-Spiele und haben alle, und da nehme ich mich ausdrücklich mit ein, falsch eingeschätzt, welche Rolle er eigentlich bei Bayern spielen soll, was Stefan gerade gesagt hat. Das war so Mané, der Name glänzte und dann hörte es irgendwie auf. Ja? Aber was machen wir jetzt eigentlich genau mit dem? Und was bedeutet das für Gnabry und für Sané und für Müller? Und wenn dann nicht plötzlich Schupo vom Himmel gefallen wäre, irgendwann im Herbst, als man gemerkt hat, wir haben noch einen. Ich weiß nicht, wie die Saison ausgegangen wäre. Ich glaube, deutlich schlechter.
Bei Mané muss man natürlich dazu sagen, er ist ja stark in die Saison reingekommen. Ja. Ne? Hat dann wirklich total Verletzung. Überzeugt. Ja. Dann kam die Verletzung. Dann kam das aus WM, das muss er auch erstmal mental verkraften als ein Spieler. Ja? Das hat ihn schon hart getroffen. Und dann lief es bei Bayern München im Allgemeinen nicht. Wenn du dann da bist als auch Ausländer, die Sprache nicht sprichst, dann wird es doppelt kompliziert. Also es war nicht einfach für Mané.
Der Name Kane ist ja schon länger so durchs Orbit gewabert, auch bei uns immer wieder. Und ich weiß noch, Uli Hoeneß war Anfang des Jahres hier zu Besuch und hat sich auch zu Kane geäußert und klang damals nicht wirklich optimistisch.
Nochmal zurück zu Harry Kane, das ist ein grandioser Spieler, aber das ist aus meiner Sicht eine Größenordnung. Ich weiß, dass Manchester City letztes Jahr, glaube ich, bei 140 oder 150 Millionen ausgestiegen ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Beträge sind, die der FC Bayern bezahlen will und möglicherweise auch bezahlen kann.
Ja, das waren andere Summen, aber
trotzdem. Streng genommen bezieht er es auf 140, 150 Millionen,
genau.
Muss man ihm dazu gutheilen.
Keine Falschaussage.
Ja, aber ich habe schon das Gefühl, dass der FC Bayern jetzt, dass es wieder so eine Art Paradigmenwechsel ist. Also irgendwie vor ein paar Jahren hieß es noch, also die 100, die wird es bei uns nicht geben. Jetzt hört man, dass mit den 100 für Kane noch nicht Ende ist. Also möchte jemand eine Rede halten, würde ich sagen.
Ja, also ich bin von dieser Transferstrategie des FC Bayern in den letzten Jahren auch nicht ganz so überzeugt, wenn ich ehrlich bin, weil was ist der Reflex immer gewesen mit dem mehr Geld, was der FC Bayern beispielsweise im nationalen Bereich ja hat als alle anderen Wettbewerber, damit Spieler zu verpflichten, auch über Preis und dann den nationalen Wettbewerb zu dominieren, hat mich, wie gesagt, noch nie so richtig überzeugt. Aber
was erwarten Sie von Bayern? Dass Sie auf Spieler verzichten, damit es in der Meisterschaft spannender wird?
Nein, aber ich erwarte vom FC Bayern, dass er eine zielgerichtete Transferpolitik betreibt, die auf Jahre ausgerichtet ist. Also das heißt, das fängt bei mir beim Nachwuchs an. Ja, das ist desaströs seit Jahren beim FC Bayern, das muss man auch mal sagen. Das heißt, ich muss ja eine Strategie entwickeln, die nicht sein kann, nur 100 Millionen für Herrn Kane zu bezahlen, sondern ich muss eine Strategie entwickeln, die im Gleichklang ist, auch mit einer Alters- und ich sag mal Nachwuchsphilosophie perspektivisch gesehen. Warum haben Vereine wie Union Berlin, SC Freiburg und wie sie alle heißen, Erfolg? Weil sie am Ende eine gewachsene, homogene Mannschaft über Jahre hinweg, ich sag mal, entwickelt haben. Und mich würde jetzt nicht wundern, ich sage es mit dem Augenzwinkern, wenn vielleicht der Transferausschuss des FC Bayern auf die Idee kommt, Herrn Olmo nach gestern zu verpflichten.
Nur ja. Diese Strategie des FC Bayern hat nur dazu geführt, dass sie 11-mal hintereinander Meister wurden und 2-mal das Triple ja, in den letzten 10 Jahren gewonnen haben. Also da kann man nicht sagen,
dass sie natürlich in München hier Applaus dafür kriegen für 11 Meistertitel, sind Fakten. Aber Fakt ist auch, dass der FC Bayern am Ende durch eine unsolidarische Geldverteilung in den letzten Jahren die Schere so auseinander hat treiben können, dass er am Ende diesen Wettbewerbsvorteil hat. Ein Martinez von 80 Millionen, die kann sich niemand anders in Deutschland erlauben. Ja? Und das gehört so weit. Das ist für mich ein erkaufter sportlicher Erfolg. Ich möchte jetzt nicht in die Diskussion mit einsteigen und noch etwas zurückgehen, wie erarbeitet die vielen Kirchmillionen damals waren und was auch mit dem Stadion. Also die Diskussion wollen wir jetzt nicht anfangen. Also ja, das ist nicht nur Arbeit.
Da würde ich dich jetzt gleich ab.
Ja, es war nicht nur Arbeit, das will ich damit sagen.
Okay, also das ist die Meinung von Andreas Rettig. Wir machen eine kurze Pause, sprechen danach mit Tobias Reichel, der hier sein wird, der gestern im Team war als 4. Offizieller. Natürlich schalten wir live in die Kane-PK. Man bereitet sich schon vor. Ganz interessantes Bild hinten bei uns. Die leere Bühne in der Allianz Arena. Aber da wird er gleich sitzen, der neue Weltstar der Bundesliga. Und Sie wollen doch sicher was gewinnen, haben jetzt die Chance dazu. Und dann melden wir uns gleich zurück. Und sprechen auch über den Niedergang der Nationalmannschaften im DFB. Wir haben also jede Menge vor in dieser Sendung im Stahlwerk Doppelpass. Bis gleich und jetzt viel Erfolg. Schöner Sonnenschein hier in München am Airport Hilton. Der Stahlwerk Doppelpass geht in die nächste Runde. Nochmal der Hinweis, um 13 Uhr die Vorstellungspressekonferenz mit Harry Kane beim FC Bayern, natürlich bei uns live. Und Sie erkennen es, neben mir haben wir Verstärkung bekommen. Tobias Reichel war gestern 4. Offizieller und wird, glaube ich, von unserem Publikum, wie immer, wie alle Schiedsrichter, die sich hier
und von der Runde
freundlichst begrüßt zu unserer Rubrik. Da fragen wir doch mal den Schiri.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
Also Tobias, schön, dass du da bist. Das Wichtigste zuerst, sozusagen in Bild-Live-Ticker-Manier. Wir haben ja wirklich jeden Schritt von Harry Kane verfolgt. Und du bist gestern weltberühmt geworden. Wir werden die Bilder einspielen. Da. Du warst ihm ganz nah, schickst ihn aufs Feld. Wie hat er gerochen? Wie war er? Hast du mit ihm Englisch gesprochen?
Um Gottes Willen. Was ist hier los?
Das ist eine Frage, weil ich wurde jetzt auch noch nie konfrontiert.
Nee, das verstehe ich.
Also ich glaube, es war ein angenehmer Duft. Ich habe ihn herzlich willkommen geheißen. Ihm auch
viel Glück. Habt ihr gesprochen? Ein bisschen kurz, oder was?
Einfach nur, weil es ja auch immer dann die Ausrüstungskontrolle stutzen, ob noch Schmuck und eine Halskette dran ist. Da haben wir kurz gesprochen. Ich habe ihm viel Glück gewünscht und dass er da den ersten Einsatz genießen kann.
Haben wir das geklärt? Könnt ihr noch einpflegen?
Schneller Selfie wäre gut gewesen in dem Moment.
Genau. Guckt ihn mal hier, genau. Aber gestern ansonsten gab eine Szene, der Handelfmeter Masraoui, der war im Stadion nicht so gut zu sehen, hat mir Matti gerade noch mal gesagt. Aber hier sieht man es relativ deutlich. Aus der Schiedsrichterperspektive die Erklärung, warum Handelfmeter richtig. Manche würden ja sagen, Mensch, wenn der so aus kurzer Entfernung angeköpft wird, was soll er denn machen?
Genau, die Entfernung vom Kopfball zur Hand ist relativ kurz. Aber der Arm ist auf Kopfhöhe, über Schulterhöhe. Er ist stabil, er ist fest. Der Angreifer möchte sich ihn vorbeilegen. Deswegen sind da die Kriterien dann auf strafbares Handspiel, auch wenn die Distanz relativ kurz erscheint.
Also wir haben ja hier in der Runde öfter die Schwierigkeit, Handspiel zu erklären, zu verstehen. Ja, also Stefan hilft mir dann meistens.
Das liegt aber nicht an uns, sondern an der Regel. Das muss ja, man das dazu
ist
die sagen.
Frage. Also ist
aber eigentlich helfe ich dir immer.
Ja, ja,
ich meine, das ist ein Unterschied.
Ja, manchmal, wenn du so ein bisschen, wenn du die kratzige Unterwäsche.
Aber du wirst ja jetzt aufgeklärt.
Ja. Ja, genau. Also ist das für euch Schiedsrichter auch mit eines der schwierigsten Sujets, also diese Handspielregel auch uns und dem Publikum, der Fußballöffentlichkeit irgendwie nahezubringen?
Es ist halt schwierig, weil es gibt einige Kriterien natürlich, die für strafbares und auch absichtliches Handspiel sprechen. Dann kommen gerade die genannten Kriterien auch dazu, ob es da entsprechend aus kurzer Distanz ist, wie ist die Armhaltung, ist es eine aktive Bewegung, ist es Absicht, die ja dann auch nach einer Regeländerung ja dann auch wieder ein bisschen mehr in den Fokus oder in den Vordergrund gerückt ist. Es führt halt medial auch manchmal zu den Diskussionen, weil es halt dann oftmals im Graubereich die Entscheidungen getroffen werden müssen von uns. Klar, auf dem Platz, man hat die Wahrnehmung, man hat ein Bauchgefühl und dann wird entschieden.
Fühlt ihr euch sicher in der Regel? Also ist das oder ist da auch noch viel Interpretationsspielraum für euch Schiedsrichter, die es dann eben auch schwierig macht in der Situation? Auch wenn man im Stadion zu viert ist und aus Köln unterstützt wird, ist das nach wie vor schwierig?
Wir hatten jetzt ja den Vorbereitungslehrer in Herzogenaurach, da waren wir 5 Tage zusammen, da haben wir auch nochmal die Kriterien uns auch nochmal verinnerlicht, auch Videoszenen und Clips nochmal angeschaut, dass wir einfach auch eine einheitliche Linie haben, so dass wir dann davon ausgehen, dass wir gut vorbereitet sind, dass wir da jetzt Klarheit drin haben. Aber es wird mit Sicherheit auch in der Saison bestimmt wieder die eine oder andere Szene wo diskutiert wird, weil sie halt einfach nicht schwarz oder weiß ist. Und
wir gehen fest davon aus und bauen auch ein bisschen drauf, ehrlicherweise. Aber du hast gerade Herzogenaurach angesprochen und die Vorbereitungslehrgänge der Schiedsrichter oder den Vorbereitungslehrgang. Du hast uns 3 Szenen mitgebracht, wo nicht alles neu ist, aber ein bisschen Klarheit jetzt geschaffen wurde. Die erste ist aus dem DFB-Pokal-Viertelfinale 22/23, das Spiel Bayern gegen Freiburg. Worum geht's da?
Genau, da geht's auch wieder um ein strafbares Handspiel. Ich denke, das ist auch unstrittig. Musiala springt rein, hat auch die Hände weit über dem Kopf. Also von daher ist das ein absichtliches und strafbares Handspiel. Du hast angesprochen, die gravierenden Änderungen jetzt zur neuen Saison halten sich eigentlich in Grenzen. Es wird ein bisschen glatt gezogen, es wird nachfeinjustiert an gewissen Stellschrauben.
Und er hat gelb gekriegt.
Genau, da, ja. Er hat jetzt hier in dem Fall noch gelb bekommen in der letzten Saison. Auf die gelbe Karte werden wir jetzt in der neuen Saison verzichten. Da gab es auch von der UEFA eine Taskforce, die das Ganze initiiert hat.
Warum? Also was ist da der Hintergrund?
Genau, weil einfach bei diesen strafbaren Handspielen ist nicht so diese grobe oder die klare Unsportlichkeit immer zu erkennen. Es ist meistens immer dann nur eine Körperflächenvergrößerung, wo es dann halt auch dann, wenn dann ein Spieler schon verwarnt war, dann halt die gelb-rote Karte dann halt nach sich zieht. Und das soll jetzt anhand dieser Taskforce dann in Zukunft vermieden werden. Für uns ist das in Ordnung. Wir entscheiden auf Strafstoß und verzichten dann einfach da auf die Verwarnung.
Aber andere Handelfmeter können durchaus mit Gelb weiter bestraft werden.
Genau, wenn es dann klar unsportlich ist, auch dann eventuell noch ein Pass nach innen quasi abgelenkt wird. Aber ausgenommen davon ist das klare Handspiel auf der Torlinie, also sprich die Torverhinderung. Das ist weiter mit der roten Karte dann zu
Hallo Graubereich.
Ja. Ne? Ja, ja, der bleibt ja auch immer irgendwo. Ja, eine Szene noch, die ist schon ein bisschen älter, das ist auch aus dem DFB-Pokal, aus dem Finale, Bayern-Frankfurt 17-18, also 2018. Und da geht es um die Spieler an der Seitenlinie, genau, die dann, bevor der Ball im Tor ist, aufs Feld laufen. Das haben wir ja auch beim WM-Finale gesehen. Wie ist da jetzt die Haltung eigentlich?
Hätte dieses Tor, wenn es einer von den Offiziellen mitbekommen hätte,
der nicht, läuft ja selber auf dem Platz,
nicht zählen dürfen.
Ja.
Und sowas ist ja auch nicht im Sinne des Fußballs, also nicht in unserem Sinne, richtig. Weil mal streng genommen an der anderen Eckfahne laufen sich die Ersatzspieler warm, da sind 2 auf dem Feld und auf der anderen Seite wird das Tor erzielt. Müsste man es streng genommen, wenn man es wahrnimmt, das Tor zurücknehmen.
Aber wo zieht ihr dann die Grenze, wenn jemand eingreift oder was oder noch früher?
Nee, damals also wirklich nur.
Ich meine jetzt in der Zukunft.
Jetzt ist es quasi eliminiert, also sprich, es wird nicht unterbrochen, das Tor zählt und im Nachgang könnte man immer trotzdem noch dann auf die Verwarnung dann des Teamoffiziellen oder des Ersatzspielers dann quasi.
Aber das macht schon gehen. Sinn, oder?
Absolut, absolut.
Ja. Okay. Dann haben wir noch eine Szene aus der Bundesliga, 26. Spieltag der letzten Saison, war das Spiel Frankfurt-Bochum.
Genau, gab es ja dann auch schon ein bisschen Diskussionen letzte Saison. Hier hat man es einfach auch nochmal nachjustiert und auch den Regeltext dann nochmal ein bisschen angepasst. Hier geht es ja um eine Verhinderung einer klaren Torchance. Das war damals schon ballorientiert. Der Ball war Spielobjekt, war in Nähe. Es kommt unten zu einem Kontakt. Es wird oben auch ein leicht gehakelt. Und jetzt hat man es glatt gezogen, nochmal mit der Ergänzung, wenn sich dann quasi der verteidigende Spieler dann auch in einem Zweikampf um den Ball quasi dreht, kann man abstufen. In dem Fall war das jetzt hier eigentlich die rote Karte. Man reduziert auf die gelbe Karte.
Aber das haben die Schiedsrichter doch häufig eh schon so entschieden, oder?
Genau, da hat man es jetzt letztendlich einfach nochmal feinjustiert, nochmal ein bisschen Klarheit, weil es dann letztendlich die roten Karten dann nur noch gibt, wenn man klar zieht, hält oder stößt, wo der Ball halt einfach dann da nicht mehr Spielobjekt ist und sich dann quasi im Zweikampf.
Also kleine Nuancen, die sich da in der Auslegung ändern, aber nichts ganz Gravierendes, nicht ganz viele neue Dinge, auf die wir uns einstellen müssen. Oder doch? Oder ist dir schon zu viel
einfacher als vorher? Also dieser Begriff Graubereich, der kam mir sehr, sehr früh. Und da habe ich schon wieder ein bisschen Angst gekriegt, weil es ist natürlich wirklich, diese Handgeschichte verfolgt uns einfach wirklich seit Jahren. Und man hat nicht das Gefühl, dass es klarer wird, sondern es wird halt ein bisschen dran rumgebastelt und jedes Mal
steckt ja
fängt man wieder von vorne an.
Der Drang dahinter ist eigentlich gerechter zu machen, dass man halt sagt, es gibt unterschiedliche Formen von Handspielen und die wollen wir unterschiedlich sanktionieren. Einfacher wäre möglicherweise zu sagen, jeder, der einen Elfmeter verursacht, kriegt gelb, egal was er tut. Ich sage nur, was die Auslegung betrifft, auch wenn das andere sicherlich der richtige Ansatz ist, weil man möchte es gerechter gestalten. Aber es wird uns beschäftigen, vermute ich.
Ja, was sind denn deine persönlichen Ziele für die Saison? Ich glaube, 25 Bundesligaspiele oder sowas?
Ja, ich gehe jetzt quasi in die dritte volle Saison. Ich versuche weiterhin Fuß zu fassen, meine Spiele geräuschlos über die Bühne zu bringen. Das ist mir bis jetzt eigentlich sehr gut gelungen. Und von daher einfach da auch gut reinstarten. Gestern war eigentlich auch ein gelungener Abend für einen Schiedsrichter. Ja. Bei so einem Duell dann auch Prestige. Und da waren wir nicht spielentscheidend. Und die Mannschaften haben da letztendlich für den Spielausgang gesorgt.
Und meine Damen und Herren, wenn Sie das vielleicht merkwürdig finden, aber tatsächlich Schiedsrichter sind auch Menschen, ist wirklich so. Und die haben Hobbys und die sind teilweise in den Hobbys richtig gut. Wir haben bei dir im DFB-TV oder DFB.de gibt es ein Erklärungs- oder so ein Video über dich, da kommt irgendwie nach 1,36 oder sowas, kommt folgender Fakt zutage. Dieser junge Mann ist Vize-Weltmeister im Akkordeonspiel.
Doch.
Wer hätte das gedacht? Und Tobias, was glaubst du, was wir dann machen als Fernsehsender, wenn wir so eine Information kriegen?
Wir hacken uns jetzt schon mal ein.
Wir haben ein Akkordeon hier, ja.
Das Problem ist einfach nur, aus Zeitgründen habe ich das dann auch früh quasi beiseite gelegt.
Wir haben eins. Ja. Komm mal mit, wir gehen mal zur Band.
Da ist der.
Toi, toi, toi. So, da ist es. Wir haben extra auch ein historisches sozusagen. Was könntest du jetzt so, könntest du aus dem Stegreif irgendwie so ein bisschen was?
Also, also alle meine Entchen kriege ich wahrscheinlich noch hin.
Alle meine Entchen.
Das ist aber jetzt sogar auch ein Falschsturm. Ja, das war ja nicht alleine. Das war im Orchester. Das war in Innsbruck.
Und nach was wird da bewertet? Wo ist man dann Vize-Weltmeister, wenn man besonders schnell...
Okay,
meinst du?
Ja, ich glaube schon. Ja,
es gibt aber einen Graubereich.
Ja. So, willst Vorsicht. Du dich mit der Band noch irgendwie abstimmen?
Nee, Vorsicht, also es bringt wirklich nichts, weil es soll ja auch kein Rausschmeißerlied werden. Also es ist... Bitte jetzt mal alle
schön. Meine Damen und Herren. Der DFB-Schiedsrichter Tobias Reichel am Akkordeon. Alle meine Entchen.
Nicht ganz.
Ja, fast.
Aber ich lasse es.
Ich würde sagen, das ist Vorrunden aus, aber vielleicht.
Ich brauche den Videoassistenten. Ja.
Also, helfen. Tobias. Ja, also. Ich will dich jetzt auch nicht über Gebühr strapazieren. Ich weiß, dass ich dich da überfahren habe. Das war sehr, 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 sehr schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir für die Bundesliga-Saison ein ruhigeres Händchen als hier am Akkordeon. Und bedanke mich für den Besuch. Irgendwas fällt hier runter. Was ist das? Deine Orden, Bargeld. Also ich krieg's nicht hoch. Egal. Danke dir für den Besuch.
Vielen Dank.
Viel Erfolg und schön, dass du den Spaß mitgemacht hast. Das war unsere Rubrik. Da hören wir doch mal dem Schiedsrichter beim Akkordeonspielen zu.
Danke.
Da fragen wir doch mal den Schiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
Also Tobias Reichel hat den Spaß mitgemacht, freut mich sehr. Und wir haben es ja vorhin schon gesagt, wir wollen uns natürlich auch den DFB-Nationalmannschaften und natürlich der Nationalmannschaft der Herren zuwenden. Denn schließlich steht da im Sommer eine Heim-EM an und man macht sich berechtigterweise Sorgen um die Qualität des deutschen Fußballs.
Natürlich kann sich Hansi Flick gut erinnern. Er war ja dabei, als die deutsche Nationalmannschaft 2014 Weltmeister wurde. Als Assistent von Bundestrainer Löw, der nur 4 Jahre danach das WM-Desaster in Russland mitverantwortete. Erstes Vorrundenaus in der DFB-Geschichte. Und Flick, der beim FC Bayern in Rekordzeit zum Star-Trainer mutiert war, schien genau der Richtige zu sein, um die Richtschnur vorzugeben fürs nächste WM-Turnier. Doch es ging buchstäblich in die Wüste. Und in Katar zeigte sich, dass der 4-malige Weltmeister zum Scheinriesen verkommen war. Nächstes Vorrundenaus. Aber statt den Bundestrainer in Frage zu stellen, installierten der neue DFB-Präsident Neuendorf und sein Vize Watzke den guten alten Rudi Völler als Sportdirektor. Doch die Misere der DFB-Teams weitete sich aus auf die U21, die als Gruppenletzter bei der Europameisterschaft rausflog. Und dann stürzten auch noch die Frauen ihre Fans ins tiefe Tal der Tränen. Ebenfalls historisch, das allererste Ausscheiden in einer Vorrunde bei der noch laufenden Weltmeisterschaft. Sind das tatsächlich alles nur Momentaufnahmen? Kann Flick die Messlatte wieder höher legen oder nicht? Mit Blick auf die nahende Heim-Europameisterschaft scheint unsere Nationalmannschaft jedenfalls ein ziemlich wilder Haufen im Experimentierstadium zu sein. Aufbruchstimmung, Fehlanzeige. Statt Vorfreude regiert die Angst vor der nächsten Blamage.
Bei dir auch, Stefan? Hast du Sorge?
Ja, ich glaube, allgemein kann man sich Sorgen machen, keine Frage. Ich habe allerdings die letzten 2 Spiele nicht gesehen, da war ich im Urlaub.
Ja, die waren auch nicht so. Ich habe sie gesehen.
War ein ganz gutes Timing, würde ich sagen.
War gut, dass du da warst. Ja. Du hast gestern den Bundestrainer bei dir am Tisch gehabt. Was hat er für einen Eindruck gemacht? Sehr kämpferisch?
Kämpferisch, aber ich glaube auch ein bisschen nervös. Weil der DFB hat ja sehr viel Druck auf diese 2 September-Länderspiele selbst gelegt. Hat immer gesagt, also dann ist auch
Japan,
das, das Experimentieren vorbei und dann geht's richtig los. Und dann sehen wir auch das Gerüst der Mannschaft. Und das sind jetzt auch keine Gegner, wo man so richtig sagen kann, da gibt's einen Kantersieg, sondern da muss auch erstmal was geliefert werden. Und die Frage ist ja dann auch, was passiert, wenn es schief geht? Also wenn auch, kannst gegen Frankreich verlieren, was man auch gegen Japan verlieren kann, wissen wir aus der Historie. Aber das Wie ist ja das Entscheidende, weil diese Euphorie, merkt man ja auch in Deutschland, ist komplett weg. Also man ist eher wirklich mit Sorge behaftet. Und die Lupe liegt wirklich sehr auf diesen beiden Spielen. Und das wissen auch alle Verantwortlichen. Und deswegen, glaube ich, ist die Anspannung echt spürbar.
Sind das, um in der Bild-Schlagzeilensprache zu bleiben, Endspiele für Flick?
Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass es nicht um das Wie geht. Falls wir beide Spiele verlieren, kann ich mir schwer vorstellen, auf welcher Basis Hansi Flick Bundestrainer bleiben sollte. Er hat jetzt von 16 Spielen 4 gewonnen. Es ist keinerlei Besserung in Sicht. Er reagiert dünnhäutig auf Kritik, hat das als dreist und unverschämt dargestellt bei seinem letzten Auftritt vor einigen Wochen und hat lange experimentiert, ich finde viel zu lange experimentiert und da wertvolle Zeit verstreichen lassen. Und jetzt sind diese beiden Spiele aus meiner Sicht extrem undankbar. Ja, Japan hat er vor einem Jahr bei der WM erlebt und das ist eine Mannschaft, die da nicht so hinkommt und sagt, wir kicken ein bisschen mit, sondern die wissen, in Japan bedeutet es wahnsinnig viel, wenn man Deutschland schlagen kann. Und bei den Franzosen muss man immer damit rechnen, wenn die plötzlich Lust kriegen, dann kann das auch so eine Klatsche werden, wie sie damals Jogi Löw in Spanien kassiert hat mit 6:0. Und dass man dann Anfang September sagt, naja, aber das waren jetzt ja Japan und Frankreich und jetzt gucken wir noch mal, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und ich fände es auch richtig, weil da sind wir dann schon irgendwann beim Leistungsprinzip. Und wenn die Bilanz dann heißen sollte, 4 Siege aus 18 Spielen, können wir nicht sagen, das wird eine gute Euro.
Ja. Also ich habe mich dabei ertappt, bei der Bewertung Misserfolg der Frauen, Misserfolg der Herren, dass die Frauen bei mir einen viel größeren Kredit hatten, weil sie am Ende sich ja auch ganz anders präsentieren drumherum und sich ja, ich sag mal, es macht Spaß, den Interviews der Frauen zuzuhören, es macht Spaß insgesamt, wie sie mit den Dingen, mit welcher Offenheit, Lockerheit dort umgegangen worden ist, auf der einen Seite. Und wenn Rudi Völler natürlich sagt, jetzt entkoppeln wir mal den Sport von der Politik und lasst uns mit Binde und allem in Ruhe, dann muss ich natürlich auch sagen, dann muss ich mich auch an den Ergebnissen messen lassen, wenn ich sage, es geht nur noch um die Ergebnisse. Mhm. Und dann ist natürlich das Verzeihen natürlich auch schwieriger. Es gibt ja andere Beispiele, ja, wo Mannschaften, die keinen sportlichen Erfolg haben oder wenig, ja, auch mein früherer Verein, der FC St. Pauli, und trotzdem fliegen ihm die Herzen zu. Deshalb meine ich, dass man in der Frage es eben nicht, und das halte ich auch für keine gute Idee, das so komplett zu entkoppeln, weil dann geht es genau darum zu sagen, also wenn es nur noch darum geht, dann möchte ich auch bitte die Ergebnisse sehen.
Und deswegen wollen wir auch gleich die Diskussion ein bisschen erweitern um die Frage, haben wir ein systematisches Problem? Was ist eigentlich mit unserem Nachwuchs? Da gibt es ja ein paar neue Ansätze, Einschränkungen des Wettbewerbs, mehr Spaß am Spiel, teilweise auch bei den älteren Jugendlichen, dann bei den NLZ-Mannschaften kein Abstieg mehr. Was bedeutet das eigentlich und wie kriegen wir irgendwie diesen Karren aus dem Dreck und da den Turnaround hin? Diese Frage wollen wir uns stellen. Gleich um 13 Uhr auch noch die Pressekonferenz des FC Bayern. Der neue Neuner ist da. Harry Kane wird sich den Fragen der Pressekolleginnen und Kollegen stellen. Und Sie haben die Chance, was zu gewinnen. Wir sind gleich wieder zurück beim Stahlwerk Doppelpass. Unsere Gäste heute hier in der Runde sorgen für gute Stimmung. Und Ruth wird uns jetzt ein Thema vorlegen, was ich vorhin so kurz gestreift habe, nämlich neue Überlegungen, was den Kinder- und Nachwuchsfußball des DFB angeht.
Das ist richtig. Du hast eben schon gesagt, man muss auch übers Nachwuchskonzept sprechen. Der DFB legt eines vor ab der Saison 24/25. Da geht es einmal um die Kinder, nämlich U6 bis U11. Da wird es dann keine Meisterschaftsrunden mehr geben, sondern Spiele, Nachmittage und Festivals. Also ganz locker lässig. Ziel ist, den Druck rauszunehmen, weniger Leistungsanspruch, weniger taktisches Geplänkel schon früh, sondern tatsächlich erstmal mit Spaß ranzuführen und dann bei den Junioren A- und B-Junioren-Bundesliga wird dann auch ersetzt durch DFB-Nachwuchsligen. Und da sind alle Vereine mit Leistungszentrum gesetzt, bedeutet, man kann gar nicht absteigen. Also auch hier merken wir nochmal, es geht mehr darum, weg von Leistungsanspruch hin zu mehr Spaß, Freude, Talentförderung. Jetzt bin ich sehr gespannt, was die Runde dazu sagt, denn ich kann mir vorstellen, das sorgt für kontroverse Diskussionen. Ist das sinnvoll?
Ja, Opti, du, das weiß ich. Findest die
Woher?
Idee, weil wir gestern im Flieger nebeneinander saßen und darüber schon gesprochen haben, findest du das nicht so eine tolle Idee? Warum?
Ich finde, das grundsätzliche Problem ist ja, der Druck wird ja aus Erfahrung, bin auch zweifacher Vater von Jungs, die gekickt haben, kommt ja eher so von Trainer- und Vereinsseite schon im Jugendbereich. Und ich glaube, man wird da den falschen oder wählt da den falschen Ansatz. Du kannst ja den Kindern nicht den Spaß am Ergebnis, auch wir sind Tabellenführer, du bist Torschützenkönig nehmen, indem du da sagst, Ergebnisse und Tabelle sind jetzt obsolet und lassen wir jetzt sein. Ich finde, man müsste bei der Ausbildung der Trainer, da müsste man ansetzen. Weil man hat das ja sehr oft so, dass natürlich die Jugendtrainer also im sehr hohen Bereich natürlich, jeder U17-Trainer möchte gerne irgendwann mal Bundesliga-Trainer werden und so. Das ist nochmal ein anderes Problem, dass da natürlich sehr, sehr viel Anspruch auch und Karriereplanung von den Trainern dahinter ist. Aber gerade im Jugendbereich müsstest du eigentlich die Trainer wieder ein bisschen einfangen und sagen, Leute, lass die Kids kicken, Ball in die Mitte, die sollen Spaß haben. Es sollen auch mal die eingewechselt werden, die jetzt vielleicht nicht die 5 Tore schießen. Aber Bewegung ist wichtig, Spaß am Spiel ist wichtig. Aber den Ansatz eher in der Ausbildung der Trainer wählen und dort den Hebel tatsächlich ansetzen und nicht den Kindern den Spaß am Ergebnis und am Sieg nehmen.
Wenn Andreas sich vorne auf die Kante setzt und dann wieder zurückgeht, weiß ich, kommt
das. Ja, weil ich schon, wir müssen schon die Sachen differenzieren. Ja, es geht in der Altersklasse 6 bis 11 tatsächlich um Spaß, um Kontakte, um kleine Spielfelder, um dass die sich bewegen und dass alle zum Einsatz kommen. Es geht nicht darum, dass ein Siebenjähriger stolz sagen kann, die haben am Wochenende 2-1 gewonnen. Das zweite Thema ist, wenn das klingt ja so ein bisschen versteckte Kritik, U17, U19, der Leistungsgedanke, keiner mehr absteigen kann, geht genau in die richtige Richtung. Ich erkläre mal, warum, an einem Beispiel. Wir haben drei Bundesliga-Regionalligen, Nord, Süd und West. Und in der Bundesliga Süd beispielsweise haben wir 14 Plätze. Wir haben aber 22 Nachwuchsleistungszentren mit viel Aufwand auf hohem Niveau betrieben. Das heißt, 22 Nachwuchsleistungszentren kämpfen um 14 Plätze. Das führt dazu, dass wenn natürlich dann der Abstiegskampf eingeläutet wird, dass alles versucht wird, die Klasse zu halten. Dann geht es nicht mehr darum, individuell die Spieler auszubilden, sondern dann wird nur noch von Woche zu Woche geguckt. Ist der eine Punkt. Und Eintracht Frankfurt und Freiburg sind beispielsweise schon abgestiegen aus der Bundesliga. Was passiert dann? Dann gehen Spieler weg, weil sie sagen, ich will aber nächstes Jahr wieder Bundesliga spielen. Und dann beginnt ein NLZ-Tourismus in der Frage, weil am Ende die Spieler wechseln. Und es gibt belegbare Statistiken, die sagen, je länger die Verweildauer in einem und dem gleichen Verein, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass er oben bei den Profis ankommt. Und im Übrigen, Bellingham und Musiala, ja, die ja nun wirklich nicht bekannt dafür sind, dass sie Pflaumen sind, ja, haben genau in diesem System in England sind sie groß geworden, ohne Abstieg. Und deswegen finde ich, das ist mir zu kurz gesprungen, wir müssen, und da bin ich dabei, wir müssen, was das Thema Trainer angeht, wir müssen die Trainer von dem Druck befreien, dass sie das Gefühl haben, wenn ich jetzt hier verliere oder absteige, ist mein Job weg. Trainer in den Bereichen haben die Aufgabe, nicht von Woche zu Woche Spieler so zu drillen, dass sie am Wochenende gewinnen, sondern die Ausbildungszeit ist eine viel längere. Es geht nicht um das Wochenendergebnis. Sie müssen in 3 Jahren vorbereitet werden für den Seniorenbereich. Und dann wird abgerechnet und dann kommen die Spiele.
Aber in diesem Moment, wenn man, oder in diesem Modell, wenn man davon spricht, dass es keinen Abstieg und keinen Aufstieg geben soll, das ist ja ein Modell wie in den amerikanischen Profiligen sozusagen. Da funktioniert das Ganze ja auch und trotzdem gibt es ja da Tabellenführer und trotzdem gibt es ja da, ist das Ganze trotzdem leistungsorientiert. Und wenn jemand einfach keine gute Arbeit leistet, dann darf man auch aber, das feststellen.
Aber Herr Holzer, es gibt weiterhin deutsche Meisterschaften. Deswegen bitte kümmert euch um die Konzepte.
Nein,
es gibt auch weiterhin die deutsche Meisterschaft. Und es wird weiterhin.
Ich rede davon ganz grundsätzlich. Und aber wenn wir im Jugendbereich sind, und da will ich ganz kurz darauf zurückkommen, es muss doch Kindern auch gelehrt werden, dass man mit Verlieren umgeht beispielsweise. Also Gewinn und Verlieren sind Dinge, die gehören zum Leben dazu. Und da kann ich doch nicht sagen, jetzt mache ich da mal Lulli Lulli Tralala in diesem Kinderbereich, sondern da muss man schon irgendwann mal das Ganze denen auch beibringen. Nein, also
das ist mir wirklich zu oberflächlich, weil am Ende geht es darum, in den Altersklassen 6, 7, 8, 9, dass sie am Ende nicht Lulli spielen, sondern dass sie spielen überhaupt. Das heißt, dass sie jeden, oder in der Wettkampfsituation, ich sage es bewusst in anderen Abführungen, Kontakte haben. Wir haben bis vor vielen Jahren oder vor einigen Jahren haben wir 11 gegen 11, haben 10-Jährige über den ganzen Platz gespielt, auf große Tore mit großen Bällen. Da hat ein Spieler hat zweimal den Ball berührt in 40 Minuten. Wenn das der Weg ist,
und dann haben wir natürlich Ansätze. Nein, wir reden jetzt von zwei verschiedenen Dingen.
Kein dreimal. So, ja. Aber nein, ich will damit nur sagen, es geht in den Bereichen darum, dass wir die Kinder bei der Stange halten, dass die Kinder sich bewegen, dass die Kinder Spaß daran haben. Und es geht nicht darum, dass ein Siebenjähriger, dass es für den entscheidend sein muss, dass er am Wochenende stolz erklären kann, dass er 2-1 gewonnen hat gegen den Nachbarverein.
Also Mehmet Scholl hat ja mal diesen Satz gesagt, alle können jetzt irgendwie 17 Systeme vorwärts und rückwärts. Was hat er gesagt?
Er hat das Verb furzen benutzt. Ja, okay. Wir kennen Mehmet, er ist
ein Freund kann der deutschen
Sprache.
Genau. Und der Ansatz dieser ganzen Geschichte ist ja, wir müssen irgendwie das ausgleichen, was heute weniger stattfindet, nämlich dass Kinder auf der Straße, aufs Garagentor jeden Tag Fußball spielen.
Und ich
brauche in den 2 Trainings, die du hast unter der Woche, als 7-8-Jähriger eben so viele Ballkontakte, dass ich das irgendwie kompensieren kann, diesen Mangel an Straßenfußballern. Das ist ja irgendwie als Argument erstmal logisch.
Also für mich. Mangel am Straßenfußball. Also ich war auch noch ein Straßenfußballer. Gibt es das heute noch in der heutigen Zeit mit den Möglichkeiten, die Jugendlichen...
Nein, eben wenig.
Genau.
Deswegen also, musst du es dann in den Vereinen
da muss auffangen. Ich ihm aber ein Stück weit Recht geben, weil wenn du einen 5-, 6- oder einen 7-Jährigen, ja, die gehen jetzt in einen Wettbewerb rein, wo es um Sieg und Niederlage geht, um eine Tabelle. und du hast, ich weiß nicht, was spielen die, 5 gegen 5, glaube ich. Ja, auf
spielen 3 gegen 3, 4 gegen 4.
So auf dem Kleinfeld, aber du hast dann 5 gestellt, sage ich jetzt mal, 5 spielen, aber du hast noch 3 draußen. Was ist mit denen draußen und warum sind sie draußen? Weil sie ja nicht gut genug sind. Die gehen ja dann auch nach Hause. Und ich weiß das aus dem NLZ, auch bei Bayern München in der U7, U8. Da werden die am Jahresende aussortiert und ins Gesicht wird denen gesagt, du bist nicht gut genug, du musst einen neuen Verein. Für den bricht eine Welt zusammen.
Ja, vor allen Dingen die Trainer werden dazu getrieben.
So, das ist dieser schmale Grat. Ich glaube, es gibt so viel Pro und Contra in diesem Thema. Auf der anderen Seite bin ich aber auch ein Stück weit bei euch zu sagen, der Wettkampf ist wichtig für eine Persönlichkeitsentwicklung, für die Entwicklung eines Charakters, zu erkennen, wenn ich verliere, was muss ich besser machen? Du wirst immer aus Niederlagen mehr lernen als aus einem Sieg, weil du dich viel mehr damit beschäftigst. Und eigentlich gehört das dann auch dazu, dann hinzugehen, zu sagen, so, jetzt seid ihr 12.
Aber wir sagen nicht, dass Verlieren verboten ist.
Nein, aber mit 12
aber die schicken wir euch dann
in diese...
Ihr nehmt die Konsequenzen raus und das...
Auch wenn du sagst, mit 18 oder 19, dann ist es ja schon zu spät. Also das zeichnet sich ja mit 14, 15, 16 ab, ob es einer schafft, wenn er verletzungsfrei bleibt, den Sprung in die Bundesliga zu schaffen.
Aber der vorher draußen stand, 18, der ist gar nicht mehr mit 16 dabei, weil er die Lust verloren hat. Das
da
ist unser Problem.
Und deswegen sage ich, Punkt,
ja, und deswegen, es wird ja derjenige aufgestellt mit 7 oder 8, der groß und stark ist und am weitesten schießen kann. Ja, so sieht die Förderung dann aus.
Ich sage Ihnen, aus meiner Sicht haben wir kein Problem bei den 7- bis 12-Jährigen. Da sind die Fußballvereine voll. Viel zu voll. Sie kommen teilweise, kann man Kinder gar nicht anmelden.
Ja, aber die hören mit 14 auf.
So, und dann kommt, genau, ganz kurz, da kommt die Trainerausbildung. Wir brauchen Trainer, die, wenn die Kinder 13, 14, 15 sind, die sie dann beim Fußball dabei halten, weil dann andere Themen auch eine Rolle spielen. Und was ich dann aber wiederum nicht verstehe, darum, 7 bis 12 sollen sie machen, was sie wollen, kicken, alles gut. Warum man dann den Gedanken Abstieg abschafft bei den B- und A-Jugendlichen, aber das verstehe ich ganz kurz nicht, weil dann kommen sie plötzlich in die Bundesliga und dann geht es nämlich nur noch darum, was ist am nächsten Wochenende. Und das Thema Druck wird dann, glaube ich, in der Schulung zu kurz kommen.
Gleich die Replik. Wir bleiben bei dem Thema. Man merkt ja, dass es sehr interessant ist und dass das ja auch letztlich dann für die Spitze relevant ist, weil wir uns ja beklagen, warum haben wir keine mehr, die 1 gegen 1 gehen können? Warum ist unser einziger Dribbler im englischen System groß geworden oder einer der wenigen, die es noch gibt mit Musiala? Und was die Jugendförderung eben dann auch in der Spitze bewirkt, werden wir gleich noch besprechen. Aber vorher ein paar Wettinformationen von Anna Dollack, sowohl zum DFB-Pokal Essen gegen HSV als auch zum Premier League-Start. Ich glaube, das ist Chelsea gegen Liverpool. Anna, bitteschön, und in 1,5 Minuten machen wir genau an der Stelle weiter. Vielen Dank, Anna. Wir sind wieder hier in der Runde und es wurde natürlich zugehört, aber auch ein bisschen weiter diskutiert. Interessant ist ja, du bist ja, Anne, du hast auch einen Trainerschein, ne? Du bist ja auch Fußballlehrer, richtig, oder?
Ich habe auch mit Mehmet zusammen gemacht und weiß ja, was er darüber denkt.
Und Andreas hat auch
gar nicht so verkehrt, was er geäußert hat. Ne?
Ich war ja damals dabei, als er diesen Satz geäußert hat, und ich weiß noch ganz genau, wie die Reaktionen waren. Der hat unglaublich Prügel bezogen, Nestbeschmutzer und macht die Trainer alle schlecht. Jetzt 6 oder 7 Jahre später wissen wir aber, dass er komplett recht gehabt hat.
Ja, du wirst extrem in Schablonen, du hast uns ja damals auch besucht übrigens bei dem Lehrgang.
Genau.
Du wirst so extrem in Schablonen reingepresst und du darfst da auch nicht raus, weil da drin darfst du dich nur bewegen. Das ist ja ganz weit weg vom Straßenfußballer, die ja genau das Gegenteil machen müssen, um kreativ zu sein, um das auch zu zeigen. Und das war in der Ausbildung genau dasselbe, wo ich dann auch gesagt habe, nach 10 Monaten, jetzt brauche ich wirklich erstmal lange Urlaub, weil das, was ich dabei mitbekommen habe, das war nicht wirklich gesund.
Mehmet hat gesagt, das war Brainwash.
Ja, komplett. Ja. Das hatte mit dem Fußball, den du bis dahin gespielt hast,
In gewissen Phasen ja, aber von den 10 Monaten, wenn ich es runterbreche, vielleicht 6 oder 8 Wochen, die wirklich spannend, hochinteressant für uns waren, aber viele Themen, die weit weg sind von dem, was ein Fußballtrainer, also lizenziert, braucht. Also
lass mich dir noch eine Frage stellen. Und zwar, wir hatten ja darüber gesprochen und du hast das auch gesagt, eigentlich müssen wir an die Trainer ran und auch an die Vereine dann. Die müssen ja vielleicht
die Ausbildung.
Aber du musst ja auch als Verein sagen, ich habe als Erfolgskontrolle für meinen Trainer nicht nur die Tabelle, sondern ich muss gucken, wie entwickelt er, ich trenne mich nicht von dem, oder auch dessen Karriereweg geht nicht zu Ende, wenn er mal 2 Saisons nicht so performt.
Absolut, aber das setzt natürlich eine
inhaltliche und fachliche Auseinandersetzung.
Aber das muss doch in den Vereinen stattfinden.
Ja, aber langsam, aber auf einen längeren Zeitraum hin. Und man macht sich es nicht zu einfach zu sagen, ich habe die Tabelle, aha, wer oben steht, ist ein guter Trainer, wer unten steht, ist ein schlechter Trainer. Ich sage es ganz plakativ in der Frage. Und wir müssen den Trainer, wie gesagt, von dem Druck des Ergebnisses des Wochenendes befreien. Das hat nichts damit zu tun, dass sie nicht verlieren dürfen. Ja klar, es geht auch weiterhin deutsche Meisterschaften, die gibt es auch weiterhin. Mhm. Aber wir müssen begreifen, dass der Jugendtrainer einen Ausbildungsauftrag hat in der Frage. Und wir haben ja, es gibt ja Erhebungen, die 5 Top-Nationen. Die Verweildauer in Deutschland ist also am kürzesten. Das heißt, die Flugfahrt
von den
Jugendspielern in den Leistungszentren wird in Deutschland am häufigsten in den Top-Ligen gewechselt. Das heißt, genau das ist das. Das Problem, der Wind kommt von vorne, ich spiele nicht, dann wechsle ich. Ja? Also dieser Tourismus oder wie eben gesagt, Abstieg, aha, dann gehen 5 Spieler von A nach B und kommen 2 Jahre später wieder. Das ist nicht gesund in der Frage und fördert nicht nicht nur die Identifikation geht verloren, sondern auch die Ausbildung in der...
Aber dann strukturiert doch die NLZs um und geht genau. Nicht an den Sinn des Spiels. Also ganz ehrlich.
Aber der Sinn des Spiels bleibt ja. Es wird auch weiterhin, und ich glaube, das ist nicht richtig transportiert worden, es gibt auch weiterhin den Wettbewerb der deutschen Meisterschaft. Und da geht es auch um Gewinnen und Verlieren. Und da gibt es auch am Ende einen deutschen Meister, der kriegt auch eine Plakette.
Aber man muss doch irgendwo der Vereinsführung in diesem Fall oder die für den Trainer zuständig sind, auch zutrauen können, dass die den dann bewerten anhand von dem, wie er arbeitet und nicht anhand von einem Tabellenblatt, so wie Sie das jetzt gerade sagen. Und sonst wäre das ja eine brutal oberflächliche Bewertungsgrundlage, oder?
Wir müssen jetzt da kurz einen Punkt setzen. Vielleicht kommen wir nochmal zu dem Thema zurück, aber wir wollen ja pünktlich
bei Harry Kane hat
Vorfall. Harry. Die Pressekonferenz beginnt in Bälde. Sie sehen den Raum, da ist er noch leer. Wenn er noch nicht da ist nach unserer Pause, sprechen wir weiter. Dieses Thema bewegt uns alle. Wir machen eine kurze Unterbrechung, gleich die PK, die Vorstellungs-PK des FC Bayern und des neuen Superstars in ihren Reihen, Harry Kane. Bis gleich. Erste Sendung der neuen Saison und auch in dieser Saison haben wir natürlich die Frage der Woche gestellt und sind jetzt sehr gespannt, Ruth, was du für Ergebnisse mitbringst.
Ja, das ist auch tatsächlich sehr interessant. Wir wollten ja wissen, ob unsere User nachvollziehen können, dass man eben so viel Geld für Harry Kane ausgibt. Und es hält sich wirklich total die Waage. Fast 50-50, 49-51. Also ein bisschen weniger sagen, er wird es durch Tore zurückzahlen. Und die andere Hälfte, nein, viel zu viel Geld für einen 30-Jährigen. Ein paar Tweets lese ich mal vor. Also der hier ist vollkommen überzeugt von Harry Kane, sagt zusammen mit Haaland, der beste Neuner der Welt. Ein Spieler wie ihn mit so einer Qualität und Strahlkraft kriegt man heutzutage eben nicht für weniger. Und da wird der Charakter, die Kopfballstärke, die Abschlussqualitäten genannt. Dann gibt es aber natürlich diverse, die sagen, boah, das muss er natürlich erst mal beweisen. Es ist ja auch sein erster Wechsel überhaupt dann auch noch ins Ausland. Und hier sagt einer, wäre er jetzt 2 Jahre jünger, dann hätte er ein besseres Gefühl. Aber so macht er sich Sorgen um die finanzielle Stabilität des FCB und glaubt nämlich, dass das komplette Gehaltsgefüge eben dann nach oben verlagert wird. Also durchaus 50-50. Jetzt sind wir natürlich noch sehr gespannt, was Sie am Dopafon sagen, liebe Zuschauer.
Für die Bundesliga finde ich es toll, dass der gute Mann gekommen ist, der Kane. Aber über 100 Millionen für so einen älteren Herrn auszugeben, weiß ich nicht so ganz.
Im Großen und Ganzen ist das schon okay. Die Spieler heute, man sieht es an Ronaldo, Messi oder Lewandowski, können noch bis über 35 spielen.
Als Bayern-Fan bin ich stolz, dass Harry Kane jetzt bei Bayern unterschrieben hat und auch dort spielen will. Aber 100 Millionen ist er nicht wert. Es ist kein Fußballer 100 Millionen wert.
Kane ist ein Spieler, der auf dem Höhepunkt seiner Karriere ist. Und er ist in jedem Fall das Geld wert, das Bayern für ihn bezahlt hat.
Ob der Spieler das wert ist, entscheidet der Markt. Die Bayern brauchten einen Mittelstürmer und die Bayern haben ja das Geld.
Soweit also Ihre Meinung, sowohl am Dopafon als auch im Netz. Und wir sehen es ja eingeblendet, noch ist der Pressekonferenzraum leer. Der Georg hat gerade brandheiße Informationen bekommen. Es gibt keine Weißwürste oder sonst was im Presseraum zu essen, sondern...
Ja, anscheinend Fish and Chips.
Also der FC Bayern stellt sich komplett ein auf Harry Kane und vielleicht aber auch die englischen Journalistinnen und Journalisten, die heute da am Start sind. Wir sprechen noch ein bisschen weiter über die Nachwuchsproblematik im deutschen Fußball. Letztlich, Andreas,
habe ich das Gefühl, alles steht und fällt natürlich auch mit einer sportlichen Führung. Ja, jetzt ist Rudi Völler installiert, der wird aber aller Voraussicht nach aufhören. Ah, halt, okay, das müssen wir da dann unterbrechen. Harry Kane ist da, jetzt wollen wir hören, wie er sich vorstellt.
The king has entered the building.
It's without alcohol. Ja, ein herzliches Willkommen Ihnen allen hier in der Allianz Arena von München und überall natürlich. Der FC Bayern freut sich sehr, heute Harry Kane als Neuzugang vorzustellen. Das ist eine große Freude natürlich. An der Seite von unserem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dresen. Grüß Gott, ihr Herren. Harry, welcome on service.
Service.
In Munich.
Hallo, herzlich willkommen.
Hours, I think so, yeah.
Yeah.
How are you and especially how was the day yesterday?
Für Sie gestern das erste Mal hier zu sein.
Fans welcomed you.
Und wie die Fans Sie begrüßen.
It's been an incredible experience.
Ja, es war eine fantastische Erfahrung für mich. Natürlich viel passiert. Viele neue Gesichter und neue Begebenheiten. Aber die Begrüßung, die ich hier, ich und meine Familie bekommen haben von den Fans und vor allem letzte Nacht, war einfach magisch. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, hier zu sein. Und ich kann gar nicht abwarten, anfangen zu arbeiten.
Sie haben den Transfer maßgeblich umgesetzt und in die Wege geleitet. Schaffen Sie es auch, to make the long story a little bit short? Ist das möglich?
Erstmal von mir ein herzliches Willkommen hier heute und besonders an Harry.
Servus, Harry, welcome to Munich.
Thank you, Servus.
Das kann man sagen, es war ein längerer Prozess. Wir haben alle von vornherein gewusst, dass wir Geduld brauchen. Und wenn man das Positive an diesem langen Prozess nimmt, ist, dass er nicht bis zum 1. September gedauert hat. Wir sind immerhin am 11. August zum Ende gekommen. Ich freue mich sehr, dass Harry jetzt bei uns ist. Harry war immer unser Wunschspieler. Wir hätten uns alle gestern einen besseren Einstand für Harry gewünscht. Aber wer die Fans erlebt hat, diesen frenetischen Applaus, wer die Stadt erlebt hat, wer am Freitagabend die Fans bei uns in der Säbener Straße erlebt hat bis tief in die Nacht, der hat gemerkt, wie München sich freut auf Harry.
Vielen Dank. Dann legen wir los. Es gibt viele Fragen, viele Meldungen. Hier in der Mitte bitte Mikrofon zu Torben Hoffmann für Sky in der Mitte beginnt.
Welcome, Harry. What were the main reasons?
Was waren die Hauptgründe, dass Sie Tottenham verloren haben? Verlassen haben. Ich wollte mich immer weiterentwickeln und meine Limits erreichen und wollte einfach noch eine neue Erfahrung machen. Und ich will auf dem höchsten Niveau spielen. Ich will in der Champions League spielen und ich will jedes Jahr Titel spielen. Und deswegen bin ich nach Bayern gekommen, einer der größten Clubs der Welt. Und die geben mir definitiv die Möglichkeit dazu.
Das Mikrofon bitte ganz nach oben, ja.
Ja, auch von meiner Seite, welcome Harry Kane. Es wurde jetzt viel berichtet in den letzten Tagen und Wochen, dann wurde es auch ein bisschen hektisch. Es hieß dann, es verzögert sich und möglicherweise wären Sie ein bisschen ins Zaudern, ins Zweifeln gekommen. Können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen, wie das wirklich jetzt am Ende abgelaufen ist, die letzten zwei Tage? Und vielleicht die Frage an Sie, Herr Dresen. Waren Sie zu irgendeinem Zeitpunkt nervös, dass das dann noch auf der Zielgeraden scheitern hätte können?
Ja, es war natürlich sehr, sehr anstrengende Tage, es ist sozusagen mein erster großer Transfer, in dem ich involviert bin natürlich. Auf und ab und ich bin einfach nicht so froh, dass ich hier bin und ich wünsche Tottenham alle Beste und wünsche auch Daniel Levy alles Gute und ich bin jetzt hier und ich hoffe, dass ich diesem Team weiterhelfen kann und ich bin froh, dass das jetzt geschafft worden ist, und ich bin einfach froh, wenn es anfängt.
Hier in der dritten Reihe bitte, kurzes Handzeichen.
Julian Wolf. Herr Dinkels, die Frage noch eben beantworten. Also, ich würde nicht sagen, dass es nicht zwischendurch Momente gab. Wir haben nie gezweifelt an Harry. Harry hat immer zu seinem Wort gestanden. Und da waren wir uns sicher von Anfang an, Aber natürlich ist so ein Prozess und solche Verhandlungen und gerade in diesem Falle sicherlich nicht ganz einfach. Und es gab zwischendurch durchaus mal Momente, wo man sich fragt, geht es denn noch weiter oder nicht. Insofern hat es dann auch natürlich gedauert, aber das ist ja für Sie alle auch schön gewesen. Das hat dann auch entsprechend ja ein bisschen für die Auflage beigetragen.
Dann jetzt dritte Reihe, Julian Wolf für die Welt, bitte.
Ja, hallo Harry, auch willkommen von mir. Du bist in England aufgewachsen, du bist geprägt durch den englischen Fußball. Kannst du einmal sagen, wie hast du denn den deutschen Fußball bislang in deinem Leben verfolgt und gibt es vielleicht ja, Unterschiede zwischen Premier League und Bundesliga? Musst du dein Spiel etwas anpassen oder ist es eigentlich überall auf der Welt gleich, Hauptsache Tore schießen? Und eine Frage noch an Herrn Dresen. Harry Kane hat viel Geld gekostet. Wie viel Geld ist jetzt noch da für die von Thomas Tuchel geforderte Holding Six?
Ja, I think obviously I spent my whole career, my whole life
in England, in England in the Premier verbracht, League, so in der Premier League.
It might take a bit of adapting to get used to a new league.
Ich muss mich natürlich ein bisschen anpassen, einer neuen Liga, an Teammitspieler. Great teams in und es gibt einige tolle Teams in diesem in dieser Liga und natürlich erwarten viele, dass Bayern München jetzt gerade die Liga gewinnt, aber die Teams, die anderen Teams werden immer besser. Das ist eine gute Herausforderung und ja, ich versuche mich hier so schnell wie möglich zu integrieren und dann mich dementsprechend anzupassen. Und das habe ich mein ganzes Leben lang gemacht mit Tottenham oder auch mit dem englischen Nationalteam. Also
es ist sicherlich so, dass das ein Transfer war, der für uns auch sehr ungewöhnlich ist, auch was die Größenordnung betrifft, auf die ich natürlich nicht näher eingehe. Wer uns kennt, weiß, dass wir uns, wenn wir etwas wollen, nach der Decke strecken und trotzdem vernünftig bleiben, um dann auch weiter noch Möglichkeiten zu haben, auch andere Dinge zu tun. Ob und was das jetzt in diesem Transferfenster noch ist, das werden wir sehen.
Linke Seite, Christian Falk für Sportbild, bitte.
Eine Frage an Harry Kane, eine Frage an Herrn Dresen. Harry, you already said it, you're here fighting for titles. The final in the Champions League is in London. What would it mean for you to get back to London in this final and get this trophy?
Yeah, of course. It's still quite a way away, but no, for it to be at Wembley is obviously exciting.
Aber das ist in Wembley natürlich
like I said earlier, joining this club was to try and win
und
the Champions League.
Natürlich bin ich auch hier, um die Champions League zu gewinnen mit diesem Team.
Es
ist natürlich ein langer Weg bis dahin, aber die Aussichten, diese Champions League in England zu gewinnen, in London zu gewinnen, wäre natürlich toll. Jetzt müssen wir schauen, wie die Saison verläuft, aber ich hoffe, das können wir schaffen natürlich.
Dresen, Harry Kane hat natürlich einen großen Namen weltweit. Wie wichtig ist dieser Transfer auch als Imagegewinn für den FC Bayern, für die Bundesliga als Ausrufezeichen? Man sagt ja in England immer Farmers League zur Bundesliga. Zeigt Bayern, dass es mehr ist?
Also erst einmal zeigt es, dass die Bundesliga auch immer noch attraktiv ist, Weltklasse-Spieler und Spieler mit Weltklasse-Format anzuziehen. Wir sind natürlich stolz darauf, dass es uns gelungen ist, zusammenzukommen. Auch stolz, dass sich Harry für uns entschieden hat. Harry hätte sicherlich andere Clubs auch wählen können. Das zeigt, dass Harry dem FC Bayern Titel zutraut, dass er uns internationale Wettbewerbsfähigkeit zutraut. Und natürlich ist es auch für die Bundesliga ein Statement. Das hat ja einen Grund, dass wir auch sehr, sehr viel positive Resonanz von den Kollegen bekommen haben, anderer Clubs. Es zeigt, dass die Bundesliga attraktiv ist und der Bundesliga tun internationale Stars gut. Ich würde mir wünschen, dass andere unserem Beispiel folgen.
Hier vorne in der zweiten Reihe Manuel Bunke für die TZ München.
Hi Harry, eine Frage. In Tottenham bist du in die Rolle des Superstars reingewachsen über Jahre. Jetzt kommst du nach München, gestern die Fans sind ausgerastet. Thomas Tuchel hat gesagt, Harry Kane muss nicht unseren Spielstil erlernen, sondern wir müssen von Harry Kane lernen. Wie gehst du mit diesem ganzen Druck um? Ist es positiv? Pusht es dich noch mehr? Oder hast du vielleicht auch ein bisschen Sorge, wenn ein, zwei Spiele du mal nicht triffst, dass es ja, dann schwierig wird?
No, I think...
Ich versuche einfach hier anzukommen und dem Team so gut wie möglich zu helfen. Natürlich bin ich ein Stürmer und ich versuche Tore zu schießen. Und ich bin nur für seit zwei Tagen hier und hatte eine Trainingseinheit gehabt. Dieses Team hat tolle Spieler und jetzt müssen wir schauen, dass wir uns so schnell wie möglich zusammenfinden. Und natürlich werde ich Tore schießen, aber wie immer in meiner Karriere, ich werde nicht panisch, wenn es mal nicht klappt, aber ich werde alles dafür geben für dieses Team. Und mein Spiel ist nicht nur Tore schießen, das ist ein bisschen mehr als das. Und ich werde dran, werde versuchen, das am Freitag dann zu machen.
Also der erste Eindruck von dieser Pressekonferenz von Harry Kane. Wer Lust hat, auf sport1.de im Second Screen kann man das weiter verfolgen. Erste Einordnung von euch.
Sehr gutes Englisch.
Wer denn, der Kollege Christian Falk oder Harry Kane?
Nein, ich finde, da sitzt einer, der offenbar große Lust hat auf den FC Bayern. Und auch dieser Gedanke von meinem Kollegen Christian Falk, dass das Champions-League-Finale nächstes Jahr in London ist und ja in 2 Jahren hier in München, eröffnet sicherlich auch nochmal eine Perspektive, die ich bei Fußballern nie ganz unterschätzen würde, wenn sie sich überlegen, zu welchem Zeitpunkt sie wechseln, weil das schon verlockend ist. Sonst hat er ja nicht so richtig gerade was rausgelassen.
Ja, das stimmt.
Nach einem 0-3 im Supercup,
ja,
Champions League Finale.
Die Latte ist ein bisschen hoch nach gestern. Sagen,
also das wird noch ein zäher Weg. Das wird ein zäher Weg.
Hat er ja auch gesagt. Ja. Ist ein langer, langer Weg.
Aber was er gesagt hat, was ich zum Schluss in der letzten Antwort war, ist, glaube ich, Stefan, ich werde nicht panisch, wenn es mal nicht läuft. Also ich glaube schon, so mit seiner Erfahrung, mit dieser Ruhe, die er da auch ausstrahlt, ist ja jetzt kein Clown und kein Entertainer, sondern einfach
dafür spricht ja seine Erfahrung logischerweise. Und er hat ja auch klare Ziele formuliert, was er gewinnen möchte, welche Titel, und natürlich ist es die Deutsche Meisterschaft, Pokal und natürlich die Champions League. Es wird ein harter, steiniger Weg, aber auch trotz dieser Niederlage gestern, ich glaube, dass die Bayern insgesamt wissen, was sie zu tun haben, um am Freitag perfekt in die Bundesliga zu starten. Tuchel hat ja schon eine Einsatzgarantie gegeben, logischerweise für Harry Kane, spielt immer, und das ist ja auch vollkommen richtig. Und die Spieler und Jungs, die er drum herum hat, die ihn dann auch bedienen, die werden ihn so füttern, dass er eine hohe Zahl schießt an Toren.
Und einen Satz fand ich jetzt da schon auch interessant, wenn er sagt, dass er nicht nur oder sein Spiel nicht nur daraus besteht, Tore zu schießen. Das und ja das, so, glaube ich, ist natürlich, wird er daran ein Stück weit gemessen werden in München, natürlich. Aber ich glaube, für den FC Bayern ist es unheimlich wertvoll, einen Spieler zu haben, der die ganze Offensive wieder strukturiert. Wenn du einen Zielspieler hast, der auch ballsicher ist, weil in dem Moment können die Nebenleute und die Männer um ihn herum wachsen. Und das, glaube ich, bringt dieser ganzen Mannschaft enorm viel an.
Springen wir mal zum DFB-Pokal. Da läuft die erste Runde. Da gab es die ersten Überraschungen. Für eine, das haben wir ganz zu Anfang der Sendung gesagt, ein Verein von dir gesorgt. Viktoria Köln schlägt in der Nachspielzeit, hier sehen wir das Tor, den SV Werder Bremen 3-2. Das ist schon
ja, großartig.
Coole Nummer, ne?
Ja, man muss sagen, was Olaf Janssen mit dem Team da ja schon seit einiger Zeit verbringt, das ist großartig. Und das, was ich gesehen habe, war es auch nicht ganz unverdient, auch wenn natürlich der Platzverweis nach 10 Minuten in die Karten gespielt hat. Aber man sieht insgesamt beim Pokal, es sind, glaube ich, 4 Drittligisten gegen höherklassige Mannschaften weitergekommen. Der Sieg der Viktoria freut mich natürlich am meisten, klar. Und da wackelt der Dom, auch wenn er auf der anderen Rheinseite steht.
Und für Werder Bremen, was bedeutet sowas, so ein Pokal aus vor Bundesliga-Start?
Also, schönes Loser-Duell am Freitag.
Ja, Bayern gegen Dortmund. Bayern gegen Bremen, Entschuldigung. Ja.
Wir freuen uns.
Gucken viele. Wo wird das übertragen?
Munkelt bei uns.
Das ist nie gut, wenn du so dann wirklich in die Bundesliga startest. Auch finanziell ja nicht. Ne? Also eine nächste Runde zu erreichen, ist ja auch nicht gerade Kleingeld für Werder Bremen oder wäre es, da auszuscheiden. Aber das musst du jetzt aus den Köpfen rauskriegen. Also.
Und diese Füllkrug-Personalie bleibt nicht. Das
ganz
ist auch
groß
immer noch
bei Werder
schwierig.
Und
ne?
Die wird vermutlich ja auch bis zum 31. August laufen. Und klar, ist ein großes Thema in Bremen. Alle wollen wissen, bleibt er jetzt oder geht er jetzt? Ja, insofern.
Eine Szene haben wir noch, das ist der Elfmeter von Bielefeld gegen Bochum. Bochum ist ja auch raus. Und Fabian Klos, Stefan, werden wir gleich sehen, zwinkert vor der Ausführung, hier, mit dem linken Auge, Emanuel Riemann zu und schießt ihn dann links oben rein.
Er ist total überzeugt gewesen.
Also Bielefeld weiter, Bochum raus und Dortmund. Haben wir gestern eine sehr überzeugende Leistung gesehen, oder?
Ja, alle anderen im Endeffekt, Dortmund, Leverkusen ja auch, haben ihre Hausaufgaben gemacht. ja, freuen wir uns eigentlich auf nächste Woche, wenn es denn so richtig ans Eingemachte geht. Ihr zeigt ja das erste Spiel am Freitag. Ja, darauf freuen wir uns dann, weil dann haben wir richtige Themen.
Und gerade wenn die Bayern vielleicht gerade die Stabilität noch nicht haben, auch wenn denen sicherlich ein 5:0 in Bremen genauso zuzutrauen ist, dass jetzt die anderen da sind, dass Leipzig da ist, dass Dortmund da ist, dass sie jetzt am Anfang vielleicht mal mindestens auf Augenhöhe, aber möglicherweise sogar 1-2 Punkte vor den Bayern, denn dann wird es möglicherweise von Anfang an eine spektakuläre Saison und nicht erst ganz am Ende wie letztes Jahr.
Ich würde Leverkusen noch mit dazu nehmen, weil ich denke schon, dass da wirklich, wenn man sich den Kader anschaut, da ist schon...
Haben wir aber schon ein paar Mal gesagt bei Leverkusen und dann ist es trotzdem nichts geworden. Aber es stimmt, du hast völlig recht. Also sehe ich auch
haben wir auch ein paar Mal bei Dortmund gesagt.
Ja, und was hältst du von den Neuzugängen? Also Sabitzer zum Beispiel nach
bei Dortmund jetzt?
Ja, bei Dortmund.
Metscher auch. Alea wieder bei 100%, logischerweise. Die Personalie Reus wird spannend. Wird er spielen? Steht er in der Startformation oder nicht, oder muss er weichen? Ich glaube, dass Dortmund auch trotz dieser verpassten Meisterschaft im letzten Jahr, am letzten Spieltag, doch gestärkt in die neue Saison geht. Ich bin bei dir. Leverkusen hat sich auch sehr gut verstärkt in der Spitze, in der Qualität. Die würde ich auch dazu zählen. Und Leipzig haben wir gestern gesehen. Also es wird spannend. Ich glaube nicht, dass wir hier reden können von Bayern München. Wird wieder von der Tabellenspitze grüßen und alles dominieren, das glaube ich nicht. Da haben wir die drei, die denen das Leben wirklich schwer machen.
Wenn du Reus gerade angesprochen hast, ist dieser Verlust der Binde für ihn vielleicht sogar eine Befreiung?
Der Verlust, er hat sie ja selber abgegeben.
Ja, aber also er hat sie nicht mehr am Arm, soweit ich es meine.
Als ich das gelesen habe oder gehört habe, habe ich erst mal gedacht, das als Spieler selber so zu machen, finde ich ein bisschen komisch. Anscheinend hat ihn das alles so wehgetan und er will freier sein. Es gab ja immer Kritik die ganze Saison über an diesem Kapitän, eben Marco Reus. Ich glaube, dass er sich wohler fühlt ohne Binde.
Und er weiß auch, und das wird Terzic, glaube ich, ihm auch gesagt haben, dass er nicht keinen Stammplatz hat. Genau. Und ein Kapitän, der häufig auf der Bank sitzt, kann eigentlich seiner Rolle nicht gerecht werden, die ein Kapitän haben sollte.
Diese Last-Minute verlorene Meisterschaft, würdest du sagen, das hängt denen noch nach? Oder Edin Terzic hat gestern Abend im Sportstudio ein bisschen drüber gesprochen, die Reaktion der Fans und was sie da gesungen haben und wie tief das bei ihm reingegangen ist und wie viel das bedeutet hat für die Mannschaft. Wirkte zumindest für mich so, du konntest es ja nicht gucken, du warst ja selber auf Sendung.
Ich überlege gerade, was habe ich eigentlich während des Sportstudios gemacht?
Wirkte für mich so, als ob sie nicht da einen riesen Rucksack aus der letzten Saison mittragen.
Würde ich mir natürlich als neutraler Fan wünschen. Ich glaube aber, das ist schon ein Brett gewesen, das hat ja auch Hans-Joachim Watzke gesagt, also das war ein Stachel, der ein bisschen tiefer saß als das verlorene Champions-League-Finale. Die Chance lag einfach auf dem Silbertablett und dann musst du natürlich so ein Ding auch mal wirklich ziehen, aber es würde mich wundern, wenn es komplett mit dem ersten Spieltag abgestreift würde. Vielleicht kommt es als Bumerang irgendwann im Laufe der Saison nochmal zurück. Dafür war das einfach zu einschneidend, dieses Saisonfinale.
Wir machen nochmal eine kurze Unterbrechung an dieser Position. Wer will, kann natürlich die PK von Harry Kane weiter bei sport1.de verfolgen. Und wir kommen dann nach der Pause nochmal zurück mit einer sehr interessanten und wie ich finde auch sehr wichtigen Aussage, die Alex Zorniger, der Trainer von Greuther Fürth, gestern nach dem Pokalspiel getätigt hat. Da geht es um Rassismus. Angriffe auf einen seiner Spieler sollten sich auf jeden Fall anhören. Nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlberg. Willkommen zurück. Hier ist der Stahlberg Doppelpass aus München, aus dem Airport Hilton. Und wir haben mit Erschrecken festgestellt, vor allem Andreas hat das festgestellt, dass wir noch nichts in unser Schweinchen geworfen haben hier aus der Runde. Halt! Gleich. Dafür haben wir aber einen 100-Millionen-Mann verpflichtet, der sich in der Pressekonferenz so geäußert hat. Und vielleicht bringt das uns Geld ins Schweinchen. Wir hören mal rein.
Bin mir nicht ganz sicher. 100 Millionen sind 100 Millionen, also das ist schon sehr, sehr viel Geld. Ich habe noch wirklich Zeit gehabt, mein Telefon zu schauen und zu schauen, was da die Reaktionen in meiner Heimat sind. Aber diese Verantwortung fühle ich natürlich ganz klar und es ist sehr, sehr viel Geld. Und ich versuche das natürlich irgendwie zurückzuzahlen. Ich versuche das Beste zu machen auf dem Platz, das ist das, was ich kann. Und
Und die haben das Geld bezahlt, um halt einfach tolle und große Erfolge zu erreichen. Und das will ich natürlich auch.
Also, 100 Millionen sind 100 ja. Millionen. Dafür gibt es bei uns nur 3 Euro, aber immerhin auch ein bisschen was. Und Andreas, du wirst da ja. was rein.
Ich hole mir die Kohle vom Zehn wieder.
Und Rudi Völler hat dir gerade geschrieben, hast du gesagt?
Das war eigentlich eine vertrauliche Information
ach so,
für dich.
Ach so, er hat, also, das war, das hab, ja, Entschuldigung.
Bleibt unter uns, ja, ja, deswegen sage ich da auch nichts zu.
Okay, sehr gut. Ruth, du bist bei uns in der Runde angekommen und hast jede Menge Spenden eingesammelt.
Oh ja, der Zettel ist voll. Vielen Dank, komme ich gleich dazu. Zuerst natürlich einmal der Hinweis auf unser Tippspiel. Es geht am Freitag wieder los mit der Bundesliga, heißt auch für Harry Kane. Dann Bundesliga spielen gegen Werder Bremen. Effe, was sagst du?
3-0 Bayern.
3-0 Bayern, klare Sache. Ich habe auch 3-1 getippt. Machen Sie mit. Messen Sie sich mit uns, mit unseren Experten. Das Ganze auf sport1.de. Da gibt es unter anderem Tickets für hier für den Doppelpass zu gewinnen. Also kommen Sie gerne vorbei. Oder nehmen Sie teil am Dopa on Tour. Das heißt, die ganze Talkrunde geht auf Tour mit Bühnenprogramm. Thomas Helmer moderiert. Und vielleicht sind wir dann auch in Ihrer Stadt. Über 25 Orte werden dann da bespielt mit dem Doppelpass. So, also das waren mal die Hinweise. Und jetzt der Zettel, der hier voll ist. Über 150 Euro haben wir heute bekommen. Vielen Dank. Freibier Sonntag auf der Rohrbacher Kerb. Okay, da schon mal gut los hier. Gebrüder Hüseni aus der Schweiz, FCB Fanclub, Rekordmeister 87 aus Katzbach. Stickerei Tischler bei Kam, TSV Zollhaus aus Kamsdorf, Familie Schulz aus Teterow und Podcast Kopfgewitter. Vielen Dank für die Spenden hier im Doppelpass.
Ja, vielen, vielen Dank. Und bevor wir für heute die Pforten schließen, ich habe es Ihnen gesagt, Alexander Zorniger, der Trainer der Fürther, hat sich gestern nach seinem Pokalspiel sehr deutlich und sehr klar positioniert gegen Rassismus. Und weil wir das für so eine wichtige Message halten, wollen wir auch die Pressekonferenz und seine Aussage dazu in voller Länge spielen. Bitte schön.
Um was es auch halt auch geht, ist, wenn einer von meinen Spielern, Julian Green, rassistisch beleidigt wird hier im Stadion, als Affe tituliert wird. Und ich habe das Glück gehabt, jetzt ein paar Jahre im Ausland zu sein. Und ich weiß, wie wichtig es einfach ist, dass man als Land das Gefühl hat, man hält zusammen. Und wenn dann der eine oder andere Vollpfosten meint, er müsste tatsächlich hier jemand rassistisch beleidigen, dann kann man jetzt wieder auf der DFB und macht nochmal Respekt, wie nennt man es? Maßnahme, ja. Es geht darum, dass wir selber Charakter zeigen. Ja. Dass wir sagen, das Stadion war relativ gut besucht, ich würde mal sagen, vielleicht 95% ausverkauft. Ja, da war kein Punkt, wo du dich aus dem Staub machen hast können. Ja, da hat jeder gehört, was der andere sagt. Und wenn dann halt ein dritte, vierte, fünfte Mal Affe zu einem Spieler sagt, dann muss ich halt sagen, halt die Klappe, ich kann es nicht mehr hören. Ja, ich will einfach nicht glauben, dass unser Land, egal wo, ja, ob in Fürth, ob in Nürnberg, ob in Rostock, ob irgendwo, ja, dass wir tatsächlich nur in einer Zeit leben, wo irgendjemand denkt, er selber wäre mehr wert wie ein anderer. Ja, und wenn es nicht aus dem Grund ist, was man ja auch schon oft gehört hat, ja, das ist halt einfach nur so hingesagt, dann ist es noch schlimmer. Ja, aufstehen und sagen, das geht nicht. Ja, wir sind ein tolles Land und dementsprechend müssen wir uns auch präsentieren. Ja, wenn man das nicht macht, dann kriegt das braune Gesochse, ja, das auch noch im Bundestag sitzt, immer mehr Oberwasser und das darf einfach nicht passieren. Und das ist der Job von uns und nicht von irgendwelchen Regierungen oder irgendwelchen Institutionen.
Klares, starkes Statement, ne? Kann man nur sagen, großartig. Er hat damit bewiesen, dass er nicht nur ein großartiger Trainer ist, sondern auch ein guter Typ. Und ich kann nur sagen, Nazis raus. Das ist das Schlusswort des heutigen Stahlberg-Doppelpass. Vielen Dank in die Runde. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir nehmen jetzt richtig Fahrt auf mit dem Bundesliga-Start. Natürlich am nächsten Sonntag sind wir wieder hier. Ja, Freitag geht es ja schon los. Bremen gegen Bayern. Und wir haben dann hier Roland Wirkus, den Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach, zu Gast. Freuen uns sehr drauf. Wünschen noch einen schönen Sonntag. Und wer Lust hat, kann die Harry Kane PK, die läuft immer noch, weiter auf sport1.de beobachten. Bis dahin, bis nächsten Sonntag. Tschüss und auf Wiedersehen. Und natürlich.